Hallo, mein Name ist Steve Breitzke. Ich bin einer der Gründer vom Mastweinbistro in Wien und ich darf euch heute ein bisschen was zu Sebastian Georgi erzählen. Viele werden ihn wahrscheinlich kennen. Ich kenne ihn jetzt schon knapp 20 Jahre, habe mit ihm damals fast ein Jahr lang zusammengearbeitet. Ich durfte sein Kombi spielen und habe das, glaube ich, nicht ganz so schlecht gemacht, sonst wären wir nicht so lange befreundet. Wir kennen uns, wie gesagt, schon eine halbe Ewigkeit und ich schätze ihn sehr als kompetenten Sommelier, kompetenten Fußballfachmann, was Aktiengeschäfte betrifft. Das würde er wahrscheinlich euch auch noch in den nächsten Stunden erzählen. Könnte sehr spannend oder auch langwierig sein, je nachdem. Ich habe zum einen natürlich riesengroßen Respekt vor dem, was er geleistet hat. Also gerade mit dem Konzept 905 hat er, glaube ich, einen Standard gesetzt, wie man eben mit einfachen Dingen, vermeintlich einfachen Dingen wie eine Pizza herstellen und einer tollen Weinkarte extrem tolles Sachen machen kann und natürlich auch ein Publikum anzieht, die jetzt vielleicht nicht gerne in ein Sterne-Restaurant gehen wollen, um eine gute Flasche Wein zu trinken. Ich glaube, das Konzept gibt es in Deutschland noch nicht allzu lange, dass man nicht nur in ein Restaurant gehen muss, um eine tolle Flasche Wein zu trinken und das Ganze noch zu bezahlbaren Preisen. Also ich glaube, da hat er einen Standard gesetzt, was ihm wahrscheinlich länger definitiv eine Krone auf den Kopf gehört. Und wir sind nicht immer eine Meinung, was Weine betrifft. Also gerade, weil wir beide eigentlich aus einer klassischen Weinrichtung kommen und uns dachten, doch so ein bisschen, sage ich mal, entfremdet haben. Ich bin dann eher so in Richtung Naturwein abgedriftet und drifte wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren ein wenig wieder zurück, so wie das immer so ist, wie das Pendel ausschlägt. Einmal in die Richtung und dann trifft man sich in der Mitte. Was aber geblieben ist, dass er definitiv die Kunst beim Weinmachen eher in dem Handwerk sieht. Und das ist, glaube ich, das Essentielle. Und ich hoffe, ihr werdet sehr viel Spaß haben in den nächsten 2-3 Stunden. Könnte vielleicht auch länger werden. Ich denke, der Ansatz mit Silvi und Sebastian zusammen könnte sehr spannend werden. Also viel Spaß. Liebe Grüße aus Wien. Bye. Ciao.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist Sebastian Georgi, Jahrgang 76 und einer der Kultmenschen der deutschen Weinszene. Und dies wurde im Jahre 2021 vom Vino Magazin bestätigt und attestiert, als er zu einem der 25 wichtigsten Weinpersönlichkeiten des Jahres 2022 gewählt wurde. Aber das ist nicht seine einzige Auszeichnung. Mehrfach Sommelier des Jahres, mehrfach beste Weinkarte in seinen verschiedenen Anstellungen. Und er wurde von verschiedenen Organisationen zu deren Botschafter erwählt. Und er hat es geschafft, den Wein zu entkrampfen mit seinem Konzept von Pizza und Wein. Und das ohne ihm die Würde zu nehmen, indem er Wein und Pizza vereinte. Das Konzept mit seinen 5 905 Pizzerien ist unfassbar erfolgreich und basierte auf seiner 485-Grad-Idee, die er vor 10 Jahren in Köln ins Leben rief. Er schuf eine Weinkarte, die Münder offen stehen ließ und Streetfood mit Spitzengewächsen zusammenbrachte. Heute stehen bei Sebastian die angesagtesten Namen auf der Karte und seine Meinung hat Gewicht. Denn wenn einer einen Internet-Hype auslösen kann, dann ist es Sebastian. Vor seiner Pizza-Wein-Karriere schenkte er mit missionarischem Eifer für guten Wein im 3-Sterne-Restaurant Dieter Müller sehr viele Rieslinge aus, war zuvor im Hotel Intercontinental in Köln als Chef-Sommelier tätig und davor Sommelier im legendären Fischers Weingenossen-Tafelfreuden von Christina Fischer. Seine Ausbildung erfuhr Sebastian im Silence Hotel Waldhaus Ohlenbach in Schmalenberg im Sauerland, wo er mit dem Weinvirus infiziert wurde. Doch bevor wir Sebastian zu Wort kommen lassen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt für die händische und wirtschaftliche Unterstützung mehr als bedanken. Und nun, Bühne frei und Vorhang auf für Sebastian Georgi.
Hat dich das damals berührt, als du als Laptop-Sommelier betitelt wurdest?
Jein. Lustigerweise, derjenige, der dafür ausschlaggebend war, den habe ich jetzt auf der Vivinum in Wien getroffen, abends zufällig. Ich überlege gerade mal, der war im 905 und der hat sich dann irgendwie für diese Situation damals auch entschuldigt. Ganz, eigentlich eine groteske Situation. Wir hatten eine Probe von Roania, damals in unserer zweiten Location auf dem Karlsplatz Und dann bin ich aber an die erste Location auf die Ackerstraße gefahren, weil ich noch Karten ausdrucken musste. Und bin reingestürmt. Ich hatte wirklich wenig Zeit. Ich war zu spät dran wie immer und hatte wirklich wenig Zeit und habe nur einen Laptop aufgeklappt, habe die Karten ausgedruckt und bin, ohne nach links und rechts zu schauen, mit den Weinkarten beziehungsweise mit den Menükarten dann wieder auf den Karlsplatz gefahren. Und da war einer dabei, das war so Sonntagnachmittag, der dann irgendwie geschrieben hat, absolute Frechheit, der Boss hat mich noch nicht mal begrüßt beziehungsweise mich gesehen und der sitzt nur am Laptop. Und ja, da ist es so ein bisschen entstanden. Aber also es hat mich sehr geärgert, die Situation, weil ich es ein bisschen unfair fand. Wir haben das jetzt, wie gesagt, ausdiskutiert und da kann man jetzt, ist ja schon ein paar Jahre her, kann man sicherlich auch drüber lachen. Aber das spielt ja schon so ein bisschen in die eine Richtung. Es ist natürlich schön und gut, Weine zu verkosten und zu verkaufen. Aber irgendjemand muss auch die Weinkarte schreiben, jemand muss die Gehälter überweisen und das ist alles heute, das machen wir nicht auf dem Gameboy, das machen wir am Laptop. Und das, ich finde, ist ein sehr, sehr wichtiger Part unseres Jobs, nicht nur dazustehen und eine geile Pulle Wein aufzureißen, sondern halt auch die ganzen anderen Sachen, die drumherum sehr, sehr wichtig sind.
Wie fit muss man sein?
Beim Laptop?
Da habe ich ja allgemein Digitaltechnik, Laptop macht es einem ja heute einfach, je nachdem welchen Standard man hat.
Haben wir gerade gesehen.
Aber so allgemein.
Haben wir gerade gemerkt beim Aufbau der Technik, wie fit ich bin. Nein, also ich persönlich bin jetzt kein mega Computerfreak. Ich habe auch irgendwie früher keine Computerspiele oder sowas gezockt. Aber so ein bisschen sollte man schon was machen können. Ich nutze jetzt auch ein Unternehmen aus Amerika, welches einer Frucht gleicht und nicht die anderen. und finde das ein bisschen einfacher und ist ja irgendwie heutzutage alles so ein bisschen selbsterklärend.
Wusstest du, dass der Kollege von der Frucht, dass der 10 Jahre nur Äpfel gegessen hat?
Ja, ist so, ja. Ich hab die.
Ach so, okay.
Der hat auf einer Apfelplantage gearbeitet. Und dann fiel ihm irgendwie so ein Ding vor die Füße und dann hat er gesagt, also wir hatten ja damals keine Kohle und dann fiel ihm so ein Ding vor die Füße und dann hat er das irgendwie angebissen und hat gesagt, okay, das ist mein Logo.
Cool.
Ja. Ja, großer Visionär. Ich meine, damals weiß ich noch, das erste Mobile Device, was ich davon gesehen habe, war damals tatsächlich im Schloss Lerbach von einem Stammgast, der das irgendwie hat. Und da habe ich damals gesagt, was ist das für ein Quatsch?
Was? Ich habe es auch nicht verstanden.
Nein,
ist auch total
mega spooky, ja. Da mit diesen Apps hin und her. Was? Ja. Und ich meine, heute.
Dann hast du nicht mal Tasten. Also es ist ja
verrückt, ja.
Und erst 10 Jahre her, das finde ich so heftig. Findest du so, wir haben sowas in der Weinwelt? Also solche visionären Menschen?
Ja, klar, gibt's ja. Ich glaube, es gibt's ja. Echt? Ja,
wie ist das für dich?
Gibt's ja für jede Epochen. Ich finde es tatsächlich. Man ist ja kein Geheimnis, dass ein Winzer aus Rheinhessen ein sehr guter Freund auch von mir ist. Und ich finde auch, dass gerade auch in Rheinhessen sehr viel Visionen auch geschaffen worden sind für den deutschen Weinbau. Das ist so die, wenn man so ein bisschen Deutschland nimmt. Aber auch auf der anderen Seite, so was unseren Job betrifft, also bei den Sommeliers gibt's ja schon viele, die große Visionen hatten und gerade so in dieser Aufbruchzeit, also wir haben jetzt 2024, wann war so die Aufbruchzeit, ich würde sagen so der, ja, Anfang, Mitte der 90er fing das an und dann wurde das natürlich immer weiter lawinenartiger und hat so ein bisschen, man weiß ja selber, wann du deine Weinbar damals eröffnet hast, also das war so Mitte der 2000er, war das so ein bisschen dann kurz vorm Peak, glaube ich, ne? So diese ganze Weinaufbruch und junge Leute und deutscher Wein und dann so diese zweite Epoche in Deutschland, dann mit den Naturweinen vor, boah, ich weiß gar nicht, wann fing das an?
10 Jahren würde ich sagen, oder?
Ja, aber so richtig hart, so 7, 8 Jahre, 6, 7, 8 Jahre, glaube ich, ne?
Ja.
Ja. Ja. Und da muss man natürlich, also Christina Fischer war ein Visionär, Claudia Stern, klar, in so einer Weinstadt wie Köln damals, dass es gleich zwei so Koryphäen gab, auch sehr, sehr interessant. Henrik Thoma in Hamburg. Das sind so die ersten, die mir jetzt ad hoc einfallen. Da habe ich bestimmt ganz viele Leute vergessen. Und Alfred Vogt damals, der ein sehr, sehr ruhiger, in sich gekehrter Sommelier war, den viele wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, der aber ja einer der besten Verkoster war oder ist, ja. die ich kenne. Und ein großartiger Künstler am Glas, ohne sich nach vorne zu stellen, ne? Und das war bei den anderen drei genannten sicherlich ja, waren eher ein bisschen extrovertierter und der Alfred war oder ist ein bisschen introvertierter und das war damals so diese, ist ja ähnlich wie bei den Köchen, ne? Damals Schwarzwaldstube, dann Schloss Leerbach, das waren ja immer so die beiden Ikonen da vorne, so ein bisschen wie heute FC Bayern und von mir aus Borussia Dortmund in der Bundesliga, dass es ja immer so die beiden Restaurants waren, wer ist jetzt Erster oder wer ist besser oder wie auch immer. Und dann kam so danach so die Wisslerzeit und Elberfeld und so weiter und so fort. Und so entwickeln sich natürlich auch diese ganzen Branchen dann im Laufe der Zeit.
Kannst du den Erfolg, weil du es gerade erwähnt hast, von Klaus-Peter Keller erklären? Du warst ja einer der Ersten, die den richtig extrem auch gefördert und dafür ins Feld gesprungen sind. Also die ihn wahnsinnig unterstützt mit ganz vielen lauten Worten, wo es noch keiner verstanden hat. Also was ja schon um 2000 mit dabei.
Genau. Wir haben damals
das nach außen zu proklamieren.
Ja, ja, wir haben damals, glaube ich, mit als eine der ersten in Leerbach, das war ja auch dein Verdienst, oder ein großer Verdienst von dir, haben wir auch so große, als diese ganzen großen Gewächse kamen, so 2-4er Jahrgang, haben wir das mit als aller, einer der ersten im offenen Bereich gemacht. Also wir haben das ins Weinmenü eingebaut. Und für, ich höre mich jetzt so ein bisschen an wie Opa, der vom Krieg erzählt, aber die.
Also neu bist du ja auch nicht mehr.
Ja, genau, das stimmt, ja. Das merke ich jeden Morgen beim Aufstehen. Die es nicht wissen, damals war es so, dass es, ein großes Menü gab, logischerweise, wie man das heute auch kennt, abends, aber wir, ja, es gab auch Restaurants, die mittags noch offen hatten, man mag das gar nicht glauben. Und damals gab es zwei Menüs, also auch das große Menü natürlich und das Ames Busch-Menü hieß das, so einen kleinen Varianten. Und dazu hattest du ja jeweils eine Weinreise konzipiert. So, das heißt, wir haben natürlich unfassbar viel offen verkauft. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals 2-4 Kirschbier vom Klaus-Peter offen ausgeschenkt haben im großen Weinmenü, sprich zum Fischgang. Und da ging natürlich auch wahnsinnig viel Menge durch. Das würde heute gar nicht mehr funktionieren, weil die Allokationen sind natürlich unfassbar gering. Aber man kann schon sagen, dass wir das damals palettenweise gekauft haben. Und mir hat das einfach geschmeckt. Und damals kannte ich ihn noch gar nicht. Und ich glaube, die Basis von so einem Weingut, und ich sage das heute auch gerne immer noch, für mich ist es eines der besten Weingüter der Welt. Das war sicherlich sein Vater, der die Basis geschaffen hat und der KP dann mit Geisenheim und sehr viel in der Welt rumgereist und geschaut und dann eine ganz tolle Frau, die Julia, gefunden, die auch nur drei Ortschaften weiter beheimatet war oder ist. Und so ein bisschen die Lagen zusammengelegt und da kam dann was Großes raus und das hat sich auch wahnsinnig entwickelt und hat sicherlich auch so ein bisschen, ist das Internet ja auch dafür zuständig, dass man, wie du gerade schon gesagt hast, man konnte so, ja, man konnte ein bisschen lauter sein, man konnte Dinge rausschreien, die Leute haben die Weine nachgekauft und dann hat sich das verselbstständigt. So, und heute ist es so, wenn er irgendwie sagt, ich sag jetzt mal so einen kleineren Wein, Rosé, er postet das auf Instagram, ist ja ein großer Instagram-Nutzer auch, dann ist das Zeug in ein paar Stunden ausverkauft. So, und früher hat, also gibt's immer noch, dass Weinlisten, also Angebote rumgeschickt werden, aber das hat sich natürlich auch bei den relevanten Winzern total ins Internet verschoben. Und du bist vor allen Dingen natürlich auch total gläsern. Also jeder geht ins Internet und guckst jetzt an, Kirschspiel, neuer Jahrgang, was kostet der Wein oder wo kannst du es kaufen? Du kannst es eigentlich relativ, klar, immer mit einem kleinen Obolus versehen, aber du kannst es bestellen. Und das war ja früher nicht so. Niemand wusste, wo du die Weine herbekommen kannst.
Und das hat der. Ist bei so einem Wein und so einem Weingut, ist es da mehr Qualität oder ist es Marketing? Dass das so einen extremen Hype. Also es muss klar immer einhergehen. Mhm. Aber was war dort der ausschlaggebende Punkt?
Qualität.
So im Allgemeinen, es gibt ja Qualität.
Qualität, totale Qualität, weil ich kann mich erinnern an die Homepage, die Kellers damals hatten, also fand ich eher nicht so nice. Also von daher kam das von dem Medium nicht. Und totale Qualität und ja, aber es ist ja wie bei, wenn du jetzt wirklich ein Handy nimmst, das hat auch eine Qualität zum Anfang, da gibt's einen Hype, die Leute stehen an, die stehen 3 Tage an, um sich so ein Ding zu holen, auch völlig abstrus, wenn man sich das heute so überlegt, aber die Qualität ist die totale Basis und alles, was drumherum kommt, ist dann so ein bisschen die göttliche Fügung oder die Cleverness des Winzers in dem Fall. Aber es ist ja bei Köchen genauso, oder?
Manchmal aber auch so eine geniale Idee, wie jetzt zum Beispiel den G-Max in dieser Sechserkiste zu verkaufen. Also
leider nur noch Sechserkiste.
Es waren mal 12.
Es waren mal 2 drin, ja. Jetzt ist nur noch eine drin. Ja, das ist ja auch visionär. Also das Tun eines Visionärs, zu sagen, hör mal zu, wir holen uns so eine Kiste, wir packen die Top-Weine da rein, es gibt den G-Max nicht mehr zu kaufen. Also ich kann mich erinnern, ich habe noch einen alten
Gourmet. Gab's hier mal so?
Ja, gab's so. Und er hat, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, wir haben da oft drüber geredet, aber ich glaube, dass in dem 2,5er Gourmet, wo ja dann die 2,4er Weine getestet wurden, hat das dann, also war die Nummer 1 bei den Top 10 und hat dann, da steht ja auch immer der Preis dabei, hat glaube ich 68 Euro damals gekostet. Was ja immer noch ein krasser Preis ist für die damalige Zeit. Haben ja alle gesagt, völlig verrückt. Und ich habe immer gesagt, schau, wenn du damals eine Palette gekauft hättest, keine einzige Flasche verkauft hättest, dann, ich müsste es jetzt mal ausrechnen, bist du, glaube ich, Millionär.
Ja.
Alle haben damals gesagt, der ist völlig verrückt, der Typ. Macht eine Kiste, erzählt auch noch, dass die Holzkiste selber, was weiß ich, 200, 300 Euro kostet und packt da seine besten Weine rein. Und das Schöne war ja, dass jedes Jahr auch andere Weine drin waren. Das heißt dann auch mal Versteigerungswein und das. Und es hat sich ja auch so ein bisschen lawinenartig dann verändert mit dieser ganzen Versteigerung. Und dann ja, hast du manche Weine nur noch da drin gefunden. Und wenn gute Gäste gekommen sind, hast du die Kiste aufgerissen und hast die Weine rausgenommen. So, und das macht aber ja so ein Weinumfeld auch aus und das bringt ja auch den Spaß und ja, also die Weine sind großartig, die waren großartig. Er war damals, fand ich, so qualitativ ein bisschen allein auf weiter Flur. Das hat sich natürlich heute ja verändert, weil die Welt sich verändert hat. Nicht, dass er an Qualität verloren hat, sondern sind andere auf den Plan getreten. Aber immer noch ein Weingut, was extrem schnell ausverkauft ist. Die Allokationen sind super gering. Auch für mich leider. Ich hoffe, ihr hört das jetzt und versteht die Kritik. Nein, aber du kriegst die Allokationen heute gar nicht mehr, weil die Weinwelt ja auch viel größer geworden ist. Also China ist irgendwann dazu gekommen. Ja, auch
globaler.
Also ja.
Wenn selbst ein Freund aus Amerika mich anruft und fragt, ob ich da irgendwas machen kann. Ich sitze doch in Deutschland. Und das mit einem leichten Lächeln dann sozusagen beendet wird. Also es wird natürlich eben auch globaler vertrieben. Es war aber auch schon eine wilde Zeit damals. Ich erinnere mich noch, wie ich bei Böcklin Wolf saß und die davon sprachen, dass ihr Kirchenstück mal 100 Mark kosten oder 100 Euro kosten soll. Mhm. Und das schien total verrückt. Also es hätte nie jemand gedacht. Und mittlerweile, findest du, wir haben es in der Fahnenstange erreicht in Deutschland mit dem deutschen Wein, mit dem Riesling, oder denkst du, oder was glaubst du, was der nächste Step ist? Ist es so deine Leidenschaft in Natural, oder?
Ja, du meinst jetzt preislich den Peak?
Allgemein. Also, so qualitativ preislich, weil wir sind ja zumindest in unserer kleinen Blase relativ renommiert in der Weinwelt, was Riesling angeht und so weiter. Oder das glauben wir zumindest.
Ja.
Dass wir das sind. Die Frage ist dann, haben wir schon alles mehr oder weniger erreicht, das, was die Winzer vor 20 Jahren wollten?
Das denkt man immer, wenn man in dieser Phase sich befindet, nicht wahr? Und denkt, ja, wie soll es weitergehen? Wie soll es noch besser werden? Was soll jetzt noch kommen? Wie teuer soll es noch werden? Ich sag immer, Ende des 19. Jahrhunderts hat damals der Chef des amerikanischen Patentamtes seinen Job niedergelegt, weil er hat gesagt, mein Job ist dann, was soll noch kommen, es ist alles erfunden. Und wir alle wissen, was dann passiert ist, dass es natürlich nicht so war. Und ein bisschen kritisch sehe ich gerade so ein bisschen die Preisstrukturen im deutschen Weinbau, dass es immer noch teurer und noch teurer und noch teurer wird. Das hat aber natürlich auch so ein bisschen mit dem Jahr 2024 zu tun, wo wir alle kennen die Situation, die sich gerade so ein bisschen auf dem Markt befindet. Inflation und wir haben so ein bisschen die Covid-Nachwehen meines Erachtens jetzt noch, 3 Jahre danach.
Ist aber der deutsche Wein für diese Qualität nicht nach wie vor schweinegünstig? Also wenn du überlegst, das Grand Cruz, keine Ahnung, kriegst du ja für 30 Euro, die teilweise nicht schlecht sind.
Ja, wollen sie mehr.
Und das findest du weltweit ja nirgends dann irgendwo, oder auch im Einstiegsbereich findest du Weine um die 10 Euro, die durchaus anständig sind. Also ich glaube, und wenn dann die High-End-Weine, wenn die 200, 300, 400 Euro kosten, so what, das kosten sie in Amerika, in Italien oder in Frankreich natürlich auch oder in Spanien.
Das stimmt, aber ich glaube einfach, dass, also wir sehen es bei uns zum Beispiel, also ich rede ja mit vielen Winzern, mit vielen Weinhändlern Und was bei uns bei Nano Five so ein bisschen fehlt dieses Jahr, ist wirklich dass die ganz großen Weine getrunken werden. So dieser Mittelbau, super, offen sowieso alles, aber so.
Was ist bei euch Mittelbau und was sind große Weine?
Ja, so 50 bis 100, ne, oder 40 bis 100. Also
ist Mittelbau.
Ja, ist Mittelbau. Also wir haben ja eine relativ einfache Kalkulation bei uns. Das stimmt natürlich jetzt nicht bei jedem Wein, aber wir nehmen eigentlich Endverbraucherpreise plus 20 oder 25 Euro. Das ist so unsere Kalkulation.
Okay.
Logischerweise funktioniert das jetzt bei Cherry Picking nicht, DAC oder Auvernoir oder Labbé oder wie auch immer, da funktioniert das nicht so ganz. Aber sonst, sagen wir mal, 90% der Weinkarte sind so kalkuliert. Das ist unser Ansatz. Bis 80 bis 90 Euro ist das alles super, aber darüber hinaus ist in diesem Jahr ein bisschen schwierig. Hat aber auch vielleicht ein bisschen mit dem Wetter zu tun, so dass die Terrassensaison ist jetzt auch nicht so riesig ausgeprägt, also wir nehmen jetzt hier auf Mitte, Ende Juli, es sind jetzt gerade in Köln 20 Grad, es regnet, also es ist nicht sexy das Wetter dieses Jahr. Ja, man muss ein bisschen aufpassen beim Überdrehen der Weinpreise, finde ich. Ich glaube, der VDP will ja immer noch ein bisschen höher. Ich kann deine Argumentation natürlich verstehen. Aber der Gast muss das natürlich mitmachen. Und auch diese ganzen, klar, das Totschlagargument ist natürlich Burgund. Was ich ja liebe.
Das ist das Einzige.
Was ich ja liebe.
Immer wieder.
Aber klar, es ist teuer. Aber du kriegst halt auch im Bourgogne Blanc Bereich oder auch Village bekommst du einfach Sachen, die so gut sind. Das geht sich schon noch aus, so. Und, ist ein ganz schwieriges Thema und da muss man natürlich den Gast mitnehmen. Oder den Kunden, je nachdem, wo man arbeitet. Und, muss ihm das erklären, weil natürlich sind die Kosten im Weingut jetzt auch teurer geworden, aber ob jetzt eine Flasche 2 Cent mehr kostet oder nicht. Damit kann man natürlich nicht argumentieren, dass ein Wein 25% mehr kostet. Aber
letztlich trinken die Leute aber auch weniger. Und wenn sie dann schon Wein trinken, dann glaube ich, sind sie vielleicht auch bereit, dann doch einen Taler mehr auszugeben. Also weil es dann halt besser, außergewöhnlicher, interessanter sein sollte.
Ich versuche immer gut zu trinken. Ja, ich sage auch immer scherzhaft, ich trinke weniger Wein als der deutsche Durchschnittstrinker. Das mag mir der ein oder andere nicht glauben, aber ist so. Also zu Hause zum Beispiel trinke ich fast gar keinen Wein.
Wann trinkst du Wein? Also
mit
trinken?
Also trinken mit also wenn man socialized, wenn man einfach mit Leuten unterwegs ist oder im Restaurant. Also ich finde es wirklich recht unsexy, zu Hause Wein zu trinken. Ich finde es viel besser im Restaurant. Lustigerweise.
Okay.
Und sich dann auch mit den Leuten zu unterhalten. Und klar, die meisten Leute, mit denen ich irgendwie essen gehe, wissen auch schon, welchen Job ich ausübe. Da kann man auch schon mal über den Wein reden. Aber es ist ja ein Medium, wo es nie eine richtige Meinung gibt und wo man natürlich drüber diskutieren kann. Und das kann auch abendfüllend sein.
Trinkst du dann Standard? Also dass du sagst, ich immer Burgund, immer Natural, immer Tralala oder möglichst schräg? Oder bist du dann bewusst neugierig?
Beides. Ist ja auch so ein bestimmter Hashtag. Man trinkt oder du trinkst immer dasselbe. Ich sag jetzt einfach mal.
Ist deiner?
Ja, nee. Es gibt ja, halten mir viele Leute vor, aber.
Ach, stimmt, ich erinnere mich, ja, genau.
Ja, aber schau, jetzt sagen wir mal, ich gehe jetzt irgendwo hin und da gibt's eine Flasche Cilos Initial für 150 Euro. So, da sage ich mir nicht, ey, ich trinke jetzt lieber was anderes, damit ich mal was anderes trinke, sondern ich sag mir, ey, mega Preis, natürlich mag ich das gerne. Ich vergleiche das gerne mit einem Fußballverein. Also ich habe ja auch nicht 25 Dauerkarten oder wechsle meinen Fußballverein wie meine Unterwäsche jeden Tag. Sondern es gibt einfach ganz, ganz viele Dinge, die mir mega gut schmecken. Und ich würde sagen, wenn wir ins Restaurant gehen, dann trinken wir schon zu 80% Champagner und Burgund. Weil es mir einfach mega gut schmeckt, weil ich finde, auch in der Champagne kann man für relativ kleines Geld abseits der großen Marken einfach unglaubliche Qualitäten sehen und finden. Und die Champagne ist momentan so ein bisschen das Burgund des klugen Mannes, weil viele arbeiten ja oxidativ, viele arbeiten sehr weinig und wenn der Champagner dann mal so ein bisschen im Glas ist und noch im großen Glas, dann hat das schon logischerweise auch durch die Rebsortenzusammenstellung sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit Burgund. Aber ich würde jetzt kein Duvenet für 5.000 Euro im Restaurant trinken. Das finde ich einfach, das ist anderen Leuten vorbehalten.
Burgund ist Kult. Und das nicht nur unter Sommeliers. Und einer der außergewöhnlichsten und kultigsten Winzer ist ohne Frage die Domaine Fleff. Und diese verbinden sehr viele mit den einzigartigen, sehr emotionalen Weinen aus Puy-Montrachet. Vor fast 10 Jahren hatte die Weinwelt im April 2015 einen traurigen Verlust zu beklagen. Anne-Claude Leflev stirbt im Alter von nur 59 Jahren. Die Visionärin des biologischen Weinbaus in Burgund hat Großes vollbracht. Seit sie die 1717 gegründete Domaine im Jahre 1993 komplett eigenverantwortlich übernahm. Die heutige herausragende Stellung der Weine von Domaine Leflev ist das Vermächtnis von Anne-Claude Leflev. Die Nachfolge trat ihr Großneffe Brice de la Morandière an. Von vielen wird die Domaine Leflev als weißes Pendant zur Domaine de la Romane Conti gewertet. Seit 1999 arbeitet die Domaine Leflev konsequent biodynamisch. Neben 4 Grand Crus erzeugt die Domaine Leflev 5 Premier Crus in Meursault, Puy-Montrachet und Chassin-Montrachet. Diese prestigeträchtigen Terroirweine der Côte d'Aubon bieten eine einzigartige Ausdrucksvielfalt der Region und des Hauses. Darüber hinaus gibt es eine Village Cuvée und einen Bourgogne. Doch dieses Ausnahmeweingut hat noch so viel mehr zu bieten und darum wissen die wenigsten. Denn es gibt noch die zweite Linie und ich möchte hier bewusst nicht von Klasse sprechen, denn diese Weine stehen der Domaine in nichts nach. Es ist die Domaine Leflev. Die Terroirs der Region Mâcon sind geologisch sehr nah an den vom Puy. Sie werden oft zu Unrecht unterschätzt. Als diskrete Erinnerung an die Präsenz der Familie in der Region Mâconnais sind die Weine einfach mit Domaine Leflev gekennzeichnet. Über mehrere Etappen seit 2004 erwarb die Domaine heute mehr als 25 Hektar. Die vielfältigen Charakteristiken, die von dem Terroir der Region Mâconnais bereitgestellt werden, rechtfertigen oft Parzellencuvées mit einer einzigartigen Identität. In der Appellation Village Mâcon Versé isolieren die Teams der Domaine die nach Westen ausgerichtete Lage Le Chêne und die Einzellage Le Monté, die nach Norden ausgerichtet ist, und erzeugen somit einzigartige Weine, die es trotz der globalen Erwärmung vermögen, den kühlen Charakter der Mâconnais-Weine zu spiegeln. Und diese Weine können mit denen von Puy-Fissé konkurrieren, der prestigeträchtigsten Appellation der Region Mâconnais, von denen Domaine Leflev 3 Weine anbietet, die aus 2 Lagen resultieren. Die Reben werden, wie die Weine der Region Mâconnais, von den Teams der Domaine ausgebaut. Eine Umstellung auf Biodynamik aller 25 Hektar ist im Gange, mit Zertifizierung ab 2023. Auch wenn seit 2014 biodynamische Methoden angewandt werden, eine lange über 18-monatige Reife ist hier im Haus selbstverständlich. 10 Monate sind bei den anderen Domains üblich. Dies ist mit dem Prinzip bei Leflev von 2 Wintern im Keller unabdingbar, damit sich die Weine auf ganz natürliche Weise stabilisieren. Und es gibt noch eine dritte Linie. Esprit Leflev. Diese Kollektion einzigartiger Weine entstand mit dem Jahrgang 2018. Es ist der Esprit Leflev, der sich über die Côte d'Aubon und das Mâconnais hinaus in Richtung Chablis und die Côte Nuit wagt, um alle Horizonte des Burgundes zu erkunden. Diese Weine entstehen aus Partnerschaft mit ausgewählten Winzern, die oft mit sehr alten Reben arbeiten, die von den Teams des Weinguts geerntet werden. Diese Weine sind absolute Raritäten und nur begrenzter Stückzahl erhältlich. Zwischen 3.000 und 5.000 Flaschen werden alljährlich erzeugt. Und sie bringen Vielfalt in die Familie der Leflev-Weine. Die Kollektion Esprit Leflev, die mit ihrem Start im Jahr 2018 8 verschiedene Weine umfasste, beschäftigt sich auch mit dem Pinot Noir. Pierre Vincent, der seit 2017 Generaldirektor des Weingutes ist, besitzt renommiertes Know-how in der Vinifikation dieser Rebsorte. Und last but not least gibt es noch eine vierte Linie, Leflev et Associés. Denn die Domaine Leflev hat langfristige Beziehungen zu befreundeten Winzern auf benachbarten Böden in den Appellationen Puy-Montrachet, Haussé-Durrès, Rueil Premier Cru und Bourgogne Blanc aufgebaut. Diese Zusammenarbeit sichert die hohe Qualität der Trauben. Die Weine Leflev et Associés sind wie eine Erweiterung des Weingutes auf einige Hektar Weinberge zu verstehen und setzt sich derzeit aus 4 sehr besonderen Weinen zusammen. Die Weine Leflev et Associés stammen ausschließlich aus Weinbergen, die nach biologischem Anbau zertifiziert sind und der Philosophie von Leflev entsprechen. Und darum würde ich heute gerne einen 2022er Haussé-Durrès empfehlen. Es ist der 6. Jahrgang des Haussé-Durrès von Leflev et Associés und er duftet unfassbar kühl nach zarten Zitrusnoten und richtig saftigem Steinobst. Eine Kombination, die einfach Appetit macht. Am Gaumen super saftig, mit präziser Frucht, einem leichten Schmelz, einer straffen und sehr feinen Säuretextur. Enorm viel Würze, Mineralität in einem sehr langen Abgang. Es ist ein kleines Dorf in einem Nebental der Côte d'Aubon mit einem etwa etwas kühlerem lokalen Klima, das für den etwas strengeren Burgunderstil absolut perfekt ist. Die nach dem gleichnamigen Dorf benannte, 135 Hektar umfassende und seit 1937 eingetragene Appellation findet sich in der Nachbarschaft der Gemeinden Meursault und Montély und kann eine Quelle für sehr preisbewusste, aber sehr authentische Weine und gerade in wärmeren Jahren sehr kühle Weine sein, wenn sie aus den erfahrenen Händen wie von der Domaine Le Fleuve heraus resultieren. Die Appellation hat eine steinig-kalkige Bodentextur und die meisten Lagen sind in Richtung Südost oder Ost gerichtet, was dem Wein ihre Lebendigkeit verleiht. Es sind definitiv Weine, die gravierend unterschätzt sind, so wie diese 2022er aus Cedores von Le Fleuve et Associé. Das ist Burgund pur. Vielen Dank für den besonderen Wein und vielen Dank auch dem deutschen Importeur dieser Weine, dem Handelshaus Segnitz. Und Weinbegleitung?
Nee.
Nie? Nie. Weil du die Weine scheiße findest oder weil du dich nicht zulabern lassen möchtest? Oder
warum? Ja, hat alles von allen Argumenten so ein bisschen. Ich habe einfach viele schlechte Erfahrungen gemacht tatsächlich. Wenn ich eine Karte sehe, also ich liebe es einfach irgendwo hinzufahren und vorher die Karte schon gehabt zu haben und zu gucken und zu machen und nochmal aufzumachen, nochmal zu gucken, ohne Mail zu schreiben, mach das schon mal auf und dann ist relativ wenig Platz für Weinbegleitung. Wenn man mal eben in ein normales Restaurant geht, gibt's eh keine Weinbegleitung, da machst du dir einfach eine Flasche Wein auf, die lecker ist. Aber Weinbegleitung eigentlich echt fast nie. Und wird mir dann auch zu viel.
Findest du es nicht mehr zeitgemäß, Weinbegleitung? Oder?
Doch, das finde ich super.
Findest du, andere können es machen, okay.
Ja, finde ich super. Also wenn jetzt, also ist ja oft so, das wissen wir aus eigener Erfahrung, es kommen Gäste ins Restaurant und die haben halt nicht diesen Faible dafür und die lassen sich halt nicht die Weinkarte 3 Wochen vor dem Besuch zuschicken und die kommen rein und dann kommt so eine riesen Weinkarte, 5x5 Meter groß und du hast vielleicht dein erstes Date und möchtest die Frau beeindrucken, dann guckst du halt nicht 3 Stunden der Weinkarte, dann sagst du, ja, bringen Sie mir halt die Weinbegleitung. So, das ist auch total legitim und finde ich super, das ist so der eine Part. Der andere Part ist natürlich, ja, ich habe ein bisschen Ahnung, wir essen 7-Gang in einem 2- oder 3-Sterner und wir bekommen inklusive Aperitif und Digestiv bekommen wir 10 bis 12 Getränke heute, finde ich mega, mega. Wir können ganz viele Sachen probieren, die wir sonst nicht kennen. Das finde ich zum Beispiel too much dann für mich, weil wenn ich dann schon groß essen gehe, möchte ich mich wirklich auch aufs Essen konzentrieren. Das ist dann also mit 6 oder 8 Personen 3 Sterne zu gehen, wo man dann über die Kinder und den Hausmeister und Fensterputzen redet, mag ich zum Beispiel nicht so, sondern wird auch dem Restaurant nicht gerecht. Und dann nochmal 7 bis 10 Weine dazwischen geknallt, ist vielleicht dem Gericht dann besser als die Flasche Wein, die ich trinke. Aber Champagner passt ja auch fast immer.
Leider ja. Also ja. Ist in der Tat so. Wenn es einen Arounder gibt, dann findest du ihn oft beim Champagner. Bei keinem anderen Wein eigentlich. Vielleicht im Cabi-Bereich.
Ja.
Dass der so ein etwas soliderer Begleiter, ein Devoter und Maler ist. Aber sonst ist Champagner eigentlich so eine als Zweckwaffe.
Ja, und der macht dich frisch. Und ich finde, wenn du 7 oder 8 oder 9 oder 10 Gänge mit Amis 15, was weiß ich, das macht dann irgendwann total satt, wenn du ganz viele verschiedene Weine noch trinkst. Also mich zumindest, ne? Das ist mich macht satt. Ich zum Beispiel trinke auch nicht so viel Wasser im Restaurant, weil es mir zu viel ist. Es ist mir zu viel, also einfach, wenn ich dann nur 3 Liter Wasser trinke, dann platze ich.
Ja, ich bin der Wassertrinker.
Ja, nee, bin ich Restaurant. Überhaupt nicht.
Wenn ich ein Ende des Menüs noch bewusst mit erleben möchte und wenn ich dann Wein, ich finde es dann manchmal schade, wenn es sich dann so ein bisschen nebulös gestaltet. Daher finde ich Wasser da ganz wichtig.
Ja, danach,
ja. Ausgleich, oder?
Danach unter Feuer.
Ah, okay.
Ja, das ist super. Aber dann beim Essen finde ich echt schwierig, so vom Sättigkeitsgefühl.
Okay. Essen ist für dich Ausgleich, das ist für dich Hobby, oder?
Ja.
Immer Arbeit, ja.
Nee, Hobby.
Hast du sonst noch ein Ausgleich, ein Hobby, was du?
Für Sport?
Fußball schauen.
Eigentlich sehr.
Machst du Sport?
Ja, ich habe eine Knie-OP gehabt vor 3 Jahren, Kids knapp. Das heißt nicht mehr so viel.
Ja.
Also natürlich Tennis spielen und so geht schon noch, Basketball auch, Paletten zu Hause, also schon, versuche ich schon drauf zu achten, auch wenn man viel unterwegs ist. Jetzt im Urlaub Tennis gegen meinen Sohn gespielt. Er wird nicht über das Ergebnis reden wollen. Ja, war gut.
Also, dass du gar nicht so alt bist, wie du...
Wie ich denke und aussehe.
Numerisch, genau. Das wollte ich nicht so sagen, ich wollte nicht gleich am Anfang unhöflich werden.
Nee, aber es... Ich mag es im Urlaub auch viel zu laufen und so, ne? Das ist... Man muss ja einen Ausgleich auch zum Job finden. Ich meine, wir sind ja damals auch alle im Service gerannt, 10.000 Schritte. Und heute macht man natürlich viel, viel mehr im Office. Man muss irgendwo einen Ausgleich dazu einfach schaffen, ist ja ganz klar.
Aber wenn du in Urlaub fährst, ist das zumindest laut Facebook immer sehr stark kulinarisch geprägt.
Instagram, Facebook, ja. Da poste ich jetzt nicht irgendwelche Ballwechsel, das stimmt. Ja. Nein, aber das war aber schon immer so bei mir. Also ich war ja früher ein bisschen Groundhopper-mäßig unterwegs. Das heißt, ich habe mir einfach sehr, sehr viele Fußballspiele angeschaut. Es war auch total egal, ob WM-Finale, Champions-League-Finale oder vierte Liga. Und habe das immer verbinden können mit Wein und Essen.
Wie kann man Fußball mit Wein verbinden?
Ja, gehst in Barcelona, guckst dir Barca an und gehst drei Sterne essen und fährst danach nach Monsant. Ja. So, das heißt, du hast Weingüter, du hast ein bisschen Urlaub gehabt, du hast ein Fußballspiel gesehen und hast gegessen und hast dich natürlich weitergebildet. Nicht nur kulturell, sondern auf einer ganz anderen Basis auch. So. Und das ist mein Hobby, das macht mir mega Spaß. Dadurch, dass mein Sohn lebt nicht bei mir und auch nicht in NRW und er hat immer Winterferien. Die es hier halt nicht gibt. Das heißt, er hat im Februar mal 2 Wochen Ferien. Und da sind wir sondern wir waren in den letzten, 14 Jahren immer auf Reisen. Und da hat natürlich irgendwann, jedes Elternteil kennt das, zum Anfang wird richtig gut gegessen, ne? Zum Anfang essen die 3 Ferien auch Austern, Kaviar und Gänseleber. Dann gibt's so eine Phase, wo die Kids dann irgendwie gar nichts mehr essen. Und dann kam halt die Metamorphose bei meinem Junior, kam dann irgendwann, so vor 3 Jahren. Und das heißt, der isst heute eigentlich auch alles Austern und Schnecken und das und das. Und das interessiert sich auch dafür und kocht auch gern zu Hause. Und das ist natürlich super, wenn man da mit so einem jungen Menschen die Dinge auch in Anführungszeichen beibringen kann, was einem selber Spaß macht und es sieht, dass es ihm auch Spaß macht. Finde ich mega. Und deswegen gehen wir...
Ist auch eine gewisse Aufgabe, das zu vermitteln, weiterzureichen und zu zeigen, es gibt eben nicht nur die goldene Möwe.
Nee, und es ist Sozialisierung des Menschen und er kann ja selber entscheiden, was er macht. Natürlich geht er mit seinen Jungs auch zu irgendeinem Fastfood, aber er sagt auch, lass uns mal zum Geilenburgerladen gehen oder wie auch immer oder wo ist ein guter Kebab in Berlin? Die waren jetzt auch zur Klassenfahrt in Berlin und dann hat er auch gefragt, dann bin ich extra hingefahren, dass wir einen Tag noch zusammen haben und essen gehen können. Da waren wir auch in der Freundschaft zum Apéro und ich meine, dann sitzen dann so 16-Jährige und trinken so ein kleines Schlückchen Repol-Sekt und essen ein bisschen Sourdough Bread mit aufgeschlagener Butter. Also was Besseres kann man sich für so einen jungen Menschen ja gar nicht vorstellen. Das hatten wir damals ja nicht. Und wie gesagt, du kannst irgendwo hingehen, du kannst natürlich gut essen, schlecht essen, aber jede Reise, die man macht, bildet einen ja auch total weiter. So, du nimmst immer was mit.
Wie kam es bei dir mit der Pizza? Das ist ja schon ein relativ krasser
Break, ja.
Aus dem Restaurant raus, vorher die große Küche, dann warst du, glaube ich, eine Zeit lang im, wie hieß das, Maulbeers?
Genau, also ich habe ja umgekehrt. Ich war vorher im Interconti.
Stimmt, so rum war das, ja.
So, ich war ja bei Christina Fischer, ich habe meine ganz normale Lehre gemacht in einem sehr, sehr guten Hotel im Sauerland. Ja. Damals auch einen Stern, 16 Punkte im Gummio und zwar...
Welches war das?
Walters-Ohlenbach heißt das. Das gehörte damals zur Vereinigung Silongs Hotels, also Hotels, die wirklich im Wald liegen und sehr, sehr ruhig sind und hast du dann den Blick aufs Rothaargebirge und ein riesengroßes Spa und sind heute, glaube ich, Top 5 Wellness in Spa in Deutschland. Und der Seniorchef war der Begründer der Deutschen Sommelier Union. So, das wusste ich aber natürlich damals gar nicht. Ich bin da hingekommen, bis ich 21 war, glaube ich, gar kein Alkohol getrunken. Und dann bin ich da hingekommen und mega und ja, okay, cool und super schönes Haus. Und dann hat das angefangen und dann bin ich dann irgendwann, wie man das halt so durchläuft, diese ganzen einzelnen Blöcke in einem Hotel. Also musst man ins Housekeeping, du musst mal ein Frühstück, du musst mal ein Service, du musst mal Betten aufdecken oder Schwimmbaddienst. So, und irgendwann haben wir gemerkt, dass ich Bock aufs Restaurant habe, und es waren so, muss man so 10-12 Tische. Und der Junior hat das gemacht immer, der hat aber auch sehr viel zu tun an der Rezeption, und dann habe ich so 2 Jahre, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, das mit ihm so ein bisschen gewuppt dort. Und er hatte damals schon einen riesengroßen Weinkeller und hat dann irgendwie auch viele Keller aufgebaut und total im Wein interessiert und alles so ein bisschen, klar, Deutsch, viel Deutsch, aber auch sehr viel Italien und alte Nebbiolos und sowas, hat mega Spaß gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass dieses Weinding mir irgendwie liegt. So, und dann gab's, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, vom Feinschmecker, irgendwie Weinkenner des Jahres. Das ist dann so für Non-Professionals, und da war ich dann irgendwie 22, 23, dann habe ich mitgemacht und war irgendwie in der Finalrunde, und lustigerweise hat diese Finalrunde Schloss Reinhardshausen stattgefunden, und damals hat Joachim Bissler dann noch gekocht, hatte damals einen Stern, und da habe ich irgendwie auch meine erste Gänseleber gegessen, mit karamellisierte Gänseleber war die erste, so, und er hat damals so ein bisschen klassischer gekocht als heute, und habe da ein paar Leute kennengelernt, und das war so mein erster Wettbewerb, und auch da habe ich gemerkt, dass mir Wettbewerbe so ein bisschen liegen. Und bin dann zu Christina nach Köln und war dann vorher nochmal bei Schloss Reinhardshausen, hab eine Lese mitgemacht im Weingut. Ja, und dann nahm das so ein bisschen Fahrt auf. Damals hat das Interconti neu gebaut in Köln am Heumarkt. Und der GM war immer im Fischers zu Gast, und der hat immer gute Weine getrunken, und dann hat er irgendwann gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, bin dahin. Und wurde alles neu aufgebaut, und das Konzept war sehr gut. Irgendwie so 500, 600 Positionen auf der Weinkarte. Damals hatte die Hotelgastronomie in Deutschland, die großen Companies hatten noch Visionen, und das hat funktioniert und war mega. Und ich durfte da eigentlich alles machen, auch so vom Budget her. Ja, und danach Lehrbach. Da haben wir uns ja kennengelernt. Und
dann Pizza.
Sozusagen, ja.
Genau, wir haben es vorher schon, wir haben es bei
Christian
kennengelernt. Klar, ja. Und ja, da, weil ich finde, es war damals eine ganz andere Szenenkultur.
Ja, also
man
voll,
hat viel mehr miteinander interagiert, man hat sich mehr zusammengesetzt, irgendwie was getrunken. Und entweder lädt uns keiner mehr ein zu den Spielereien, oder heute gibt's das nicht mehr, ich weiß es nicht.
Also es war ja damals so, dass wir bei Fischers Weingenuss und Tafelfreund, das war ja auch total visionär. Sie hat ja damals noch nebenbei das, wie hieß das auf Vox? Kochduell, oder? Genau, und das war so ein bisschen das, was natürlich dieses Thema auch total in der allgemeinen Bevölkerung so ein bisschen hat explodieren lassen. Und heute haben wir uns angerufen, ja, da wurde so ein Wein empfohlen und so weiter und so fort. Und wir mussten immer klären, keine Ahnung, was sie gestern bei Vox empfohlen hat. Woher sollen wir das wissen? Und wir waren halt immer voll. Also voll meine ich jetzt nicht, wir waren voll, sondern das Restaurant war voll mit Wartelisten so. Und wenn dann, es war damals so, wenn ein Gast gekommen ist und wir hatten wirklich keinen Platz mehr, dann haben wir ihn irgendwo anders hingeschickt, und dann ging das Glas Champagner immer dann auf den Gastronom, wo man dann halt hingeschickt worden ist, weil man wurde vom Kollegen ja empfohlen, und das war damals so Usus. Und das ist heute natürlich nicht mehr so. Und wie du gerade schon gesagt hast, diese Gemeinschaft damals war schon wahrscheinlich ein bisschen größer als heute, weil heute möchte natürlich jeder sein Gesicht auf Instagram oder Facebook sehen, und jeder ist der Coolste, wenn er von der Schule kommt, ist irgendwie 24 und hat mal irgendwie 3 Bourgogne Blanc aufgerissen und probiert. Aber das, ich glaube, dieser Zauber wohnt jeden Anfang eines Hypes oder einer großen Revolution inne. Das ist jetzt bei der KI so, das ist bei den Naturweinen so gewesen, das ist bei, was wir vorhin gesagt haben, bei als die ersten Handys mit Apps auf den Markt kamen, war so, das war bei Elektroautos so, und alle irgendwann.
Dass sich eine Community bildet?
Ja, oder? Genau, zum Anfang so dieser Hype, und dass man halt so ein bisschen miteinander, und irgendwann so, ja, okay, jetzt habe ich auch ein E-Auto von einem Verrückten aus Amerika, und jetzt, boah, ja, okay, so. Aber zum Anfang ist das ja immer ein bisschen anders, und man versucht da so ein bisschen mitzuschwimmen und viel aufzusaugen, und das, also diese wilden Mitte 2000er, Anfang 2000er war ja Wahnsinn, auch was wir für Weine probiert haben, was wir für auf was für Weinreisen wir eingeladen worden sind und was für Proben, das ist ja total crazy, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. was wir selber gemacht haben, wie viel 100.000 Euro haben wir ausgegeben für irgendwelche Weinreisen und Essen und Weinprobieren und das hat einen ja niemand bezahlt. Das hat man ja selber bezahlt.
Es hat irgendjemand mal gesagt, dass wenn man einigermaßen qualifizierter Sommelier das global betrachtet sein möchte, verfährt und verreist man ungefähr 500.000 Euro.
Ja, wahrscheinlich.
Halte ich für durchaus tragbar.
Ja, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr.
Bist du noch nicht mal irgendwie im Drei-Sterne-Restaurant essen, sondern einfach so Grundnahrungsmittel und ein halbes Airbnb? Ja. Aber es geht ja jeder Gast mehr oder weniger davon aus, dass du schon mal überall warst, also inklusive Ozeanien oder Amerika oder wie auch immer.
Ja.
Es ist natürlich aber auch Spaß, also es soll nicht irgendwie bedauernd oder mit einem Tränchen in den Augen klingen, sondern es ist ja ein unglaublich bereichernder Job. Also wenn du alle 5 Jahre mal ins Bordeaux kommst, ins Piemont, in die Toskana, nach Sizilien, in die Rioja oder in die Champagne oder in Deutschland, die Weinbaugebiete. Wie viel machst du davon noch? Also fährst du noch auf Weingüter und ja?
Ja, also ich mache jetzt nicht mal die Weinreisen so wie früher, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt 5 Tage hin, ich habe einen sehr guten Freund. Boah, wenn du mit dem verreist, brauche ich nach 2 Tagen ein Sauerstoffzelt. Also da fängt wirklich morgens um 8 in Burgund an bis abends um 19 Uhr und dann nochmal 5 Stunden essen, dann bin ich total im Eimer. Das schaffe ich nicht mehr. Aber ja, aber jetzt schon im Urlaub, schon 1-2 Weingüter auch so, wenn sich das verbinden lässt. Aber ich bin jetzt nicht mehr so, wie soll man sagen, wie so ein Terrier, der sagt, ich muss jetzt auch im Urlaub jeden Tag 4 Weingüter. Da habe ich jetzt gar keine Lust mehr drauf. Sondern da steht so ein bisschen eher das Schöne im Vordergrund, der Spaß. Und aber wir sind alle sind älter geworden, wir alle haben Kinder bekommen, oder nicht alle, aber da verändert sich natürlich die Welt auch so ein bisschen. Oder die Sichtweise aufs Leben. Und der Roger Federer hat mal gesagt, man verliert pro Kind 3-5% seiner Qualität. Und da habe ich lange drüber nachgedacht. Und ich glaube, er hat das gar nicht böse oder negativ gemeint, sondern es ist ja ganz klar, du hast ein Kind und das Kind ist jung und es ist ein Baby und du musst aufstehen, du musst die Frau entlasten und musst da trotzdem in dem Fall ein oder ersten oder zweitbesten Tennisspieler der Welt irgendwie auf dem Platz hinbekommen. Und so ist in unserem Job natürlich auch. Du willst dich um dein Kind kümmern und dann sagst du vielleicht eine Weinreise ab, das hat dann aber jemand anderes gemacht und ich würde es vielleicht gar nicht sagen, dass man die Qualität verliert, weil man kann nicht besser oder schlechter probieren, nur weil man jetzt 3 Kinder bekommen hat. Aber so ein bisschen diese Power geht so ein bisschen flöten, glaube ich. Was aber auch gar nicht schlimm ist, weil man kann es dann mit anderen Dingen wieder gut machen und mit Lebenserfahrung.
Also ich bin vor allen Dingen eben auch mit Berufs- und mit Lebenserfahrung. Und ich finde es manchmal schade, dass vielleicht die Power-Menschen, die relativ jung sind, noch gar nicht die Erfahrung haben.
Ja.
Die Weine probiert haben, dort in den verschiedenen Gebieten gewesen sind. Die Erfahrung vor allen Dingen auch in der Kommunikation mit dem Gast, die ja eben ganz wichtig ist. Dass man sich auf Augenhöhe mit dem austauschen kann, dass man eben auch durch seine Kommunikation das Ganze bereichert und durch den Abend begleitet.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Was macht einen guten Sommelier aus? So, wenn man jetzt wirklich mal die oberste Klasse, die Champions League nimmt. So, du bist in einem 3-Sterne-Restaurant ein Sommelier. Das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Also dein Arbeitgeber verlangt von dir, dass du, also nicht nur dein Arbeitgeber, du, dein Arbeitgeber, aber auch deine Kunden, deine Gäste verlangen von dir, dass du eine mega geile Weinkarte hast. Okay, das ist die totale Basis unseres Jobs. Um an diese Weinkarte zu kommen, musst du aber so viel auch in deinem privaten Zeit aufwenden, lernen, machen, tun, lesen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also wenn du Lehrer bist und dann hast du natürlich ein Studium hinter dir und auch Lehrer bilden sich weiter, das ist mir schon klar. Aber ich kenne einige Lehrer, die sagen, komme ich aus der Tür der Schule raus, war es das gewesen für mich. Ich mache meinen Job dort, ich korrigiere die Arbeiten dort und wenn ich nach Hause komme, komme ich nach Hause. So, wir kommen aber nach Hause und bilden uns ja trotzdem noch weiter. So, wir gehen im Urlaub irgendwo hin und probieren Weine. Das kann dir natürlich auch kein Arbeitgeber der Welt bezahlen, weil es ist ja totaler Blödsinn. Wie willst du das irgendwie als Benefit ausschütten? Das heißt, du machst es, weil du es einfach möchtest. So, das ist die totale Basis. Aber was gehört denn noch dazu? Du musst mit dem Gast, wie du gerade schon gesagt hast, auf Augenhöhe parlieren, du musst kommunizieren, du musst eine gewisse Allgemeinbildung haben, du musst wissen, was gerade in der Welt los ist, du musst wissen, wie es im US-Wahlkampf steht, du musst wissen, wer gerade die NBA gewonnen hat, du musst die Börsenkurse wissen, weil dort Menschen sitzen, die genau in diesem Business tätig sind und die wollen sich mit dir, wenn sie denn mit dir kommunizieren wollen, das sind ja die meisten Gäste so, dass die gerne in ein Restaurant gehen und auch mit dem Service kommunizieren, die möchten, dass du auf Augenhöhe bist. Und das möchtest du ja auch selber. Du möchtest ja nicht an den Gast gehen und der Gast fragt dich etwas, was außerhalb der Weinwelt ist und du weißt das gar nicht. Das ist ja mega peinlich. So, und ich glaube, da wird der Job auch total unterschätzt. Und es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Service, der nicht nur keine Ahnung hat, was das für Ingredients sind, sondern den fragst du irgendwas und er hat gar kein, also ist ja eine Katastrophe. So, und ich glaube einfach, dass dieser Job als Restaurantleiter oder Sommelier, also gerade so die beiden Heroen in dem Restaurant, die mit dir kommunizieren, dass das total undervalued ist. Man muss, und ist bei den Weinen ja genauso, du kannst ja kein DHC verkaufen, wenn du noch nie einen DHC getrunken hast. Das funktioniert ja gar nicht. Und das sage ich ja auch immer, du musst die Weine trinken, damit du sie verkaufen kannst. Das mache ich ja heute auch noch. Ich kann keinen Celos Substance verkaufen, wenn ich noch nie einen im Mund hatte. So, das kann ich natürlich lesen, wie auch immer, aber das geht ja nicht auf dem Niveau, wo wir uns befinden.
Hattest du die Erfahrung, das Wissen damals schon zu Müllers Zeiten? Also warst du auf dem Stand oder hältst du dich heute für damals zu jung?
Nee, also zu jung nicht. Also Ich hatte viele Bedenken, den Job anzufangen. Ich hatte damals auch ein sehr, sehr gutes Angebot, finanziell viel höher dotiert. Habe mich dann aber trotzdem für Lehrbach entschieden, wie man weiß. Und hatte natürlich meine Bedenken und hatte natürlich Angst, dass das nicht funktioniert. Aber ich habe einen super Keller übernommen von dir damals. Also die Saat war mehr als gesät. Und
aber schwer war, wir hatten trotzdem grundunterschiedliche Ansichten.
Ja, total, klar. Aber das ist, daran wächst man ja auch total. Ich meine, du warst davor in Kalifornien, waren viele Kalifornier. Ich hatte mit Kalifornien jetzt, außer dass ich mein Praktikum damals in einem Weingut nicht angetreten habe, was ich heute immer noch so ein bisschen bereue, hatte ich jetzt nicht so viele Berührungen. Außer irgendwie Mondavi 97 Reserve, was wir damals viel im Fischers verkauft haben, war ein großartiger Wein. Aber das lässt einen ja auch wachsen. Aber ich bin ja nicht in ein Restaurant gekommen, wo alles im Eimer war, ja, wo du sagst, ey, du brauchst neues Personal, du brauchst das, sondern wie gesagt, du bist da reingekommen und bist in diese Rolle geschlüpft und hast dann versucht, logischerweise mitzuschwimmen. Und das hat auch eine Weile gebraucht. Und dann hat man versucht, da so ein bisschen seinen eigenen Stempel der ganzen Sache aufzudrücken. Natürlich in den Regularien, die man hatte, weil es ist immer noch ein Wirtschaftsunternehmen. Und das war ja damals auch, gehörte zur Althoff Group. Und da musste man einfach, man musste einfach funktionieren. Nicht nur kommunikativ oder sozialpädagogisch, sondern halt auch zahlentechnisch. Und ich glaube, wir können beide sagen, dass uns das auch total geprägt hat, was diese ganzen betriebswirtschaftlichen Dinge anbetrifft.
Durchaus. Also es war ein ganz großes Lehrstück. Es war aber natürlich auch 80 Stunden die Woche, teilweise 100 Stunden die Woche war nicht selten.
Ja, glaubt mir heute keiner mehr.
Aber gut,
glaubt mir keiner.
Ich war noch jung.
Ja, also wenn ich das mit unseren Aushilfen erzähle, dass man da morgens reingekommen ist um 10.
Um 9 sind
wir. So 9, 10, Ich hab größere Beine als du, ich bin ein bisschen da laufen und die Beine auffüllen. Nein, aber 9, 10, dann hast du den Mittagsservice gemacht. Dann hast du Office gemacht, dann hast du deine Sachen gemacht. Klar, dein Kommissar hat irgendwie aufgefüllt oder du hast Ware noch verräumt. Es war ja nicht so, dass dir irgendjemand die Paletten in den Weinkeller trägt und du ziehst dann nur die Flaschen raus, sondern musst auch Kellerarbeit machen. Das war in anderen Häusern vielleicht ein bisschen anders. Also damals, der Hendrik hatte damals in Hamburg im Nuitze Jakob, glaube ich, 4 oder 5 Kommissomnies. Also wir haben das ja damals alles alleine gemacht in Lehrbach. So. Und wenn du mal nachmittags eine Stunde zu Hause warst, das war schon viel wert. Dann hast du gegessen, dann hast du dich vorbereitet. Die Abendschicht hat dann mit dem Maître, mit dem Monsieur die ganzen Sachen wieder vorbereiten, dann bist du in den Abendservice gegangen. So, und damals war das so, dass also ca. 70 Sitzplätze, 60 bis 70 plus Bankett. Dann hast du dann natürlich damals sehr, sehr, sehr viel Weinarrangements verkauft. Dann hattest du dann fast 1000 Gläser da. Und dann hast du dann noch poliert bis, ich würde sagen, im Schnitt bis 3 morgens, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, 2-3 war ungefähr, ja.
So,
und also 2-3 waren wir im Schnitt raus dann, mit allem, noch mit Weinkarte schreiben, den ganzen Kram.
Genau.
Und dann schnell schlafen und wieder.
Das war.
Wieder in den nächsten Tag.
Das war die Woche.
Und war dann, schön.
Ja, und dann hast
du. Und abends beim Gläserpolieren hast du dann von Pizza geträumt. und so bist du dann.
Da noch nicht, ja genau, da müssen wir jetzt noch die Brücke finden. Nein, ich habe dann ein paar andere Sachen gemacht, auch ein Zwei-Sterne nochmal in Köln. Komm,
da war ich nicht schlecht gerade mit meiner Pizza.
Oder? War gut, das hast du, der Übergang war sehr gut.
Dankeschön.
Ein schöner analoger Übergang. Nein, und ein paar andere Sachen gemacht und habe ein paar Restaurants damals beraten, auch weinkartentechnisch, auch so ein bisschen gastronomisch, und irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn das bei denen funktioniert, und hatte keine Lust mehr irgendwie so ein bisschen auf Sterne, und dann fing das an, und dann mit dem damaligen Geschäftspartner durch Italien gereist, war damals viel in Italien, und dann auf diese Pizza-Idee gekommen und dann sehr viel deutsche Weine damals, also extrem viel deutsche Weine, und zum Anfang hatten wir gar keine Alkoholkonzession, weil das Ordnungsamt Köln jetzt nicht so das schnellste Ordnungsamt in Deutschland höchstwahrscheinlich ist. Das heißt, wir hatten damals komplett neuen Umbau und mussten erst die Konzession bekommen und haben alle schon gesagt, ey, Wein und Pizza, wie soll das passen? Man trinkt doch in
ja, witzig, hat wirklich jeder.
Jeder hat das gesagt. Okay, komm, ja. 3 Monate gebe ich dir. Auch wirklich gute Freunde und Journalisten und Food-Journalisten, die dann irgendwie da waren und sagten, ja, okay, nice, aber nee. Und wir waren ja die Ersten, die die Pizza Napolitana nach Deutschland gebracht haben. Das war ja auch eine sehr harte Zeit, den Leuten zu erklären, wo der Unterschied ist zu der normalen Luigi-Pizza, wo der Teig morgens angerührt wird und wo der Teig tot ist und dann nichts schmeckt. Und das war ja auch eine ganz harte Phase, wo die Leute gar nicht verstanden haben, was wir da machen. Und ich habe immer gesagt, aber schau, Neapel liegt in einem der größten Weinbaugebiete in Italien, nämlich Kampagnen, und die trinken einfach sau viel Wein. Und klar, du trinkst Peroni, wenn du nach Neapel gehst, aber die haben halt immer einen Wein aus Sizilien oder Kampagnen auf der Karte. Immer. Mhm. So, und das stimmt einfach nicht. Und aus der heutigen Sichtweise schon mühsam, das immer wieder zu erklären und immer und immer und immer und wieder. Und haben gesagt, ja gut, aber warum hast du denn nicht so viele italienische Weine? Naja, weil ich Deutscher bin und den Riesling liebe. Deswegen haben wir viel Riesling. So, und dann kam das. Und da, glaube ich, im zweiten Jahr haben wir im Gourmillot die Weinkarte des Jahres gewonnen, was ja normalerweise nur irgendwelchen 3 Sternen vorbehalten ist.
Krass, und das war so richtig,
das war der Boost. Hype.
Also das war der Boost, der Wake-up-Call
genau. Ja. Das war der totale Boost, muss man ganz ehrlich sagen. Und
dann wurdest du auch Sommelier des Jahres von der Bunden, glaube ich. Das war ja auch so spektakulär.
Das war auch ganz nice. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Und und heute hat man sehr viele Casual-Restaurants, die halt geile Weinkarten haben, aber gar keinen Stern haben wollen. Und wir haben ja damals, ganz verrückt, wir haben ja damals gar keinen Tischservice gemacht. Und man kannte das ja von diesen ganzen Burgerläden, dass der Name wurde aufgerufen, man musste sich das Zeug vorne abholen. Und natürlich haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt verkaufen wir gar nicht so viel Wein, weil der Gast muss immer wieder aufstehen und das und das und das. Und dann hat man halt den Service umgestellt und. So war das damals.
Verkauft ihr bei euch viel Wein?
Ja, sehr viel
Wein. Also, dass ihr bekannt wart, kommen Leute auch nur zum Wein trinken oder ist es immer die Kombi-Pizza?
Also wir verkaufen mal relativ wenig Bier, sehr viel Wein.
Würdest du es heute nochmal anders machen oder ist es war das schon die Idee deines Lebens?
Nee, ich würde.
Ihr seid ja auch groß geworden, also ihr seid
ja. Geht. Also ich habe mich ja damals von meinem Partner getrennt in Köln auch und der wollte viel viel größer wachsen und aus der heutigen Sichtweise war das total richtig, dann nicht so riesengroß zu werden, weil du kriegst die Ware ja heute gar nicht. Also du bekommst die Weine jetzt, wenn man von der Weinseite drauf schaut, bekommst du die Allokation von den nicen Weinen ja gar nicht und du kriegst auch die Ware im Food-Bereich gar nicht. Also du kannst die gute Mozzarella etc. gar nicht nach oben skalieren, Olivenöl oder wie auch immer, das geht gar nicht mehr. Ich meine, wir haben ja auch eine riesen Olivenölkrise momentan, gerade im letzten Jahr sind die Preise ja auch noch
richtig krass, was kaum jemand mitbekommt, aber die Preise sind ja exorbitant.
Ja, da spricht keiner drüber. Die ganzen Commodities sind halt mega teuer geworden. Also Olivenöl, wenn du dir Kakao anguckst, hast du im letzten Jahr mit Kakao fast mehr Geld machen können an den Börsen als mit gewissen Chip-Aktien. Das ist total crazy. Mhm. Es macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, als Restaurant einen Schokoladendessert zu machen, weil es einfach so teuer geworden ist. Und ja auch zu Recht. Also klar ist das ein bisschen börsentechnisch getrieben, aber man möchte den Leuten, die im Ursprung sind, ja auch mehr Benefit zahlen. Also auch das wird kommen.
Das Gehalt zahlen, Fairtrade, ja.
Ja, auch das wird, auch das wird kommen. Ja? Und das wird einfach so kommen, dass die Leute halt davon leben können müssen, auch in diesen Ländern. Und die, also meine Frau, Freundin hat damit zu tun auch auf der Basis, Kakao, Kaffee etc. Und da kriege ich auch ein bisschen was mit. Das ist total wichtig, dass diese Menschen auch davon leben können. Das ist noch ein ganz weiter Weg dahin. Aber auch die ganzen Bauern, Italien, Olivenöl, also Olivenöl ist ja verrückt. Also wirklich verrückt. Wirklich das grüne Gold. Ja? Das ist... ich weiß gar nicht, was kostet so eine 0,5er Flasche gutes Olivenöl heute im einfach 20 Euro?
Mittlerweile, ja, 25, 30 Euro.
Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
Und ich erinnere mich, vor 3 Jahren waren das 10 bis 15.
Ja, also, wir nehmen ja, was natürlich mega wichtig ist für unsere Pizza als Basis, Tomaten aus Kampagnen. Und da haben wir, würde ich sagen, circa den vierfachen Einkaufspreis wie vor Covid.
Wow.
Ja, und ja, das kannst du ja gar nicht kalkulieren. Da kann man natürlich sagen, ja, wie viel Tomatensauce kommt auf so eine Pizza rauf? Ich kann es dir auch sagen, auf einen Milliliter genau. Aber wenn du, keine Ahnung, ja, ich weiß es gerade nicht, mehrere 10.000 Pizzen verkaufst und dann halt immer die vierfache Menge an Tomatensauce drauf hast, ist das ja schon ein bisschen Geld.
Und das ist ja nur ein Element von...
ist nur ein Element,
die genau. Letztlich darauf kommen, ja.
Genau, ja.
Natürlich haben wir großartige Apfelbrände in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber der Branchenprimus ist und bleibt der Calvados. Aus dem gleichnamigen Departement im Nordwesten Frankreichs. Das Gebiet erhielt seinen Namen nach einem an der Küste gestrandeten Schiff der spanischen Armada namens El Calvador. Der Apfel und der daraus hergestellte Zitre hat hier ebenfalls eine hohe Bedeutung. Als erster Beleg für die Herstellung eines Apfelbrandes in der Normandie gilt eine königliche Konzession aus dem Jahre 1553 zum Brennen eines Eau de Vie de Citre. Die erste Erwähnung des Begriffs Calvados stammt aber aus dem Jahre 1884, als das Getränk in Paris immer beliebter wurde. Einem begrenzten Gebiet mit 11 Abschnitten und einem bestimmten Citre-Destillationsverfahren wurde 1942 eine Appellation zuerkannt. Und jetzt kommt das Haus Boulard ins Spiel. Derzeit ist Boulard der berühmteste Calvados-Pédoche-Produzent in der Normandie. Und alles begann 1825. Der Ruhm der Maison Boulard stammt aus der Inspiration eines Mannes, Pierre-Auguste Boulard, der 1825 seine renommierte Brennerei im Pédoche gründete. Calvados Boulard und doppelte Destillation sind eng miteinander verbunden. Seit der Gründung steht die Maison als Vorreiter, indem diese Methode für alle ihre Calvados anwendete. 4 Generationen folgten, jenseits der Tradition, jenseits des normannischen Territoriums, jenseits der klassischen Konsummodi schafft es Boulard, ihre Calvados in etwas Subtiles und Außergewöhnliches zu verwandeln. 1942 war ein weiterer großer Meilenstein im Schaffen von Boulard. Die Familie Boulard, die Vorläufer der Verwendung der doppelten Destillation in der Region ist, setzte sich für die Schaffung dieser Appellation ein, um die Destillationsmethode und das einzigartige Terroir der Region Pédoche zu fördern. So hat sich die Familie Boulard dafür eingesetzt, dass die Methode anerkannt und mit einer AOC in Verbindung gebracht wird. Ihr enormes Engagement ergab, dass 1942 die AOC Calvados Pédoche gegründet wurde. Legendär ist auch die Hommage an Eisenhower. Denn 1951 schickte Lucien Boulard General Eisenhower eine Flasche Boulard Calvados. Diese Flasche, Calvados Pédoche, aus dem Jahre 1910, übersandte er mit dem Gruß der ewigen Dankbarkeit. Und was soll ich sagen? Eisenhower hatte eine neue Lieblingsspirituose. Die Basis für den Calvados ist der aus dem Most von Äpfeln vergorene Wein. Es ist wie beim Citre. 48 Absorten sind zugelassen. In der Regel sollte dies eine Mischung aus 40% süßen, 40% bitteren und 20% sauren Äpfeln sein. Nach der Gärung hat der Zitre nun 4 Volumenprozent. Deshalb erfolgt genau wie beim Cognac eine zweimalige Destillation. Das Ergebnis des ersten Durchgangs mit ca. 25 Volumenprozent Alkoholgehalt wird auch Petit Dô genannt. Nach einer kurzen Lagerung erfolgt der zweite Brenndurchgang. Es müssen 70 Volumenprozent erreicht werden. Durch die Lagerung in Fässern aus Eiche oder Kastanie wird der anfangs fruchtige Calvados nach und nach voller und weicher. Seine Farbe verdunkelt sich und er nimmt geschmacklich Weinbrandcharakter mit Apfelaroma an. Leicht mit Karamell gefärbt, aber meistens ungesüßt, wird er nach mindestens einem Jahr Eichenfasslagerung mit destilliertem Wasser auf etwa 40 bis 50 Volumenprozent Trinkstärke herabgesetzt. Danach erfolgt zumeist ein Verschnitt von mehreren Jahrgängen. Nach dem Reifealter gibt es die Bezeichnungen Fin mit mindestens 2 Jahren Reife, Reserve mit mindestens 3 Jahren Reife, VO oder auch Vieille Reserve mit mindestens 4 Jahren Reife, VSOP mit mindestens 5 Jahren Reife und XO oder auch Napoleon, Treville Reserve oder Hors d'Age, betitelt mit mindestens 6 Jahren Reife. Früher wurde Calvados meist aus einfachen Schnapsgläsern getrunken. Mit der AOC-Klassifikation wurden dann vermehrt dünnwandige Schwänke mit sich verjüngendem Kelch, wie für den Cognac verwendet. Leider muss man sagen, wird der Calvados auch viel zu oft in Trinkgefäßen aus Ton oder Steingut serviert, die mit ihrer Form, einem Dreiviertel einer Kugel, an die Schädelkalotten der Feinde erinnern sollen, aus denen die Normannen tranken. Persönlich liebe ich es, einen Calvados aus einem Weinglas mit einem möglichst hohen Kelch zu probieren, damit er sein komplexes, fruchtiges und vielschichtiges Aroma perfekt entfalten kann. Und exemplarisch dafür würde ich heute einen Boulard Calvados VSOP empfehlen. Boulard VSOP Calvados ist das Ergebnis der Kombination verschiedener Calvados Pédoges mit mindestens 5 Jahre Reifezeit in Eichenholzfässern. Einmal aus verschiedenen Lagen küvitiert, bleibt dieser VSOP in Fässern genügend Zeit, um eine charaktervolle Sanftheit zu erhalten. Und das Aroma überzeugt. Bei diesem Boulard Calvados VSOP mit seiner leichten, feinen Persönlichkeit, die richtig klasse hat, elegant, perfekt ausbalanciert und im Background trotzdem reif, verführt dieser Premium Calvados die Nase. Blumige Noten, die an Vanille, ein Hauch Eiche und leicht rauchige Aromen erinnern, adeln die Herznote, die an fruchtige Äpfel, Mandeln, Veilchen und ein wenig Brioche erinnert. Letztlich gipfelt sich der Geschmack im schier ewigen Nachgang, wo man das Gefühl hat, Nüsse zu schmecken. Blumen, Gewürze. Facettenreicher kann sich selten ein Calvados präsentieren. Und mit dieser Kombination aus floralen, aus fruchtigen und aus würzigen Elementen wird es ein richtiges Geschmackserlebnis. Nicht nur für den Gaumen, auch für die Augen. Bernsteingolden liegt er im Glas. Viele Jahre feilten die Experten der Brennerei Boulard an diesem Qualitätsprodukt, bis sie endlich mit dem Ergebnis zufrieden waren. Der Kellermeister ruhte nicht eher, bis er die richtigen Destillate für das Blending ausgewählt hatte. Wobei er sogar einige der ältesten und hochwertigsten Vintage Abfüllung berücksichtigte. Die Mühe hat sich ausgezahlt, denn der Boulard Calvados VSOP ist ein Meisterwerk, das seinesgleichen sucht und Calvados auf ein neues Level erhebt. Und ja, ich darf mich an die eigene Nase fassen, denn vor diesem Calvados habe ich viel zu lange keinen Calvados probiert. Ein großes Dankeschön für dieses besondere Produkt und auch ein ganz großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Also es war für dich eine gute Entscheidung. Du bist zufrieden mit Pizza und Wein. Ja. Wie viel Zombie bist du eigentlich noch? Also bist du jemals noch am Tisch oder bist du nur am Verwalten, Koordinieren? Nee, hast du einen Stammladen, wo du?
In Düsseldorf, genau. Ja, in Düsseldorf meistens. Okay. Also in Düsseldorf haben wir ja 2 Läden. Zumeist bin ich natürlich in Düsseldorf, weil ich ja auch selber in Köln wohne. Und es sind auch viele Leute, die ich kenne oder umgekehrt, die mich kennen. Aber ich bin jetzt natürlich nicht jeden Tag am Tisch von 18 bis 23 Uhr. Geht gar nicht möglich. Das kann man gar nicht handeln. Aber gestern zum Beispiel war ich wieder im Service und das macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen.
Und die anderen Läden, die auch mehr oder weniger zu deiner Kette oder im Franchise laufen, betreust du die, begleitest du die?
Ist eine Partnerschaft. Also wir nennen es nicht Franchise, eine Partnerschaft, klar. Und das machen aber die Leute vor Ort. Ne? Die sind viel, viel wichtiger als ich. Und jeder, der das da vor Ort macht, muss viel Liebe mitbringen. Hat Weinaffinität. Das funktioniert auch so mit Meetings. Also ich fahre ja auch, man sieht sich ja auch häufiger vor Ort. Aber das wird besprochen und auch da ist dann oft Learning by Doing.
Und Weineinkauf, machst du das oder machen die das?
Zusammen. Also das sind
zusammen.
Okay. Ja, das sind ja Erfahrungswerte. Also man hat ja dann eine Richtung so ungefähr, die man vorgeht. Der eine mag auch mehr Riesling, der andere mag mehr Burgund, der andere mag mehr Natural. Und dann ja, wenn Allokationen kommen, gibt's dann Rundmails. Wer möchte das haben? Warum? So? Wieso? Weshalb? Jetzt, als ich in Portugal war, auch in Colares, war ich beim Weingut, wo ich auch alles denen geschickt habe, den Jungs, was sie kaufen können und sollen und wollen. Und das können sie dann selber entscheiden, ist ja deren Geld. Und so kann man eine Weinkarte aufbauen.
Ich habe dir bewusst einen provokanten Wein zugeschickt.
Ja.
Ich dachte, wenn weiß, dann kein Riesling, weil das wäre
ja, einfach, weniger, ne?
Wie Wasser in die Elbe kippen oder in den Rhein. Deswegen.
Aber warum provokant?
Ja, ich wollte nicht unbedingt einen Grauburgunder zuschicken.
Das ist lieb, ja.
Aber also ich war mit David Schildknecht unterwegs in Österreich und der sagte, Weißburgunder ist die unterschätzte Rebsorte, die es gibt in der Welt. Das ist die potenteste, charaktervollste Rebsorte, die am besten das Terroir herausarbeitet, zeigt, was der Winzer kann. Mhm. Und für mich ist das hier so ein eigentlich, ich finde ein extrem authentischer, rebsortentypischer und für mich eigentlich so ein richtiger Pizza-Weißburgunder. Und
das total, soll gar
nicht wertend gemeint sein, sondern total, weil er so diese Stärke der Pizza aufnehmen kann, weil er mit der Säure von den Tomaten arbeiten kann und die Pfaffmanns da geschafft haben, einen charaktervollen Wein mit aber sehr viel Eleganz und Charme zu produzieren.
Und ist auch ein bisschen was Gereiftes, hm?
Ist das bei dir schon gereift?
Ja, für einen Pizzawein schon, ja.
Okay.
Wäre das ein Pizzawein für dich, oder? Oder was braucht ein Pizzawein? Braucht der Substanz, braucht der Anspruch, braucht der, weil der ja schon mit sehr vielen Geschmackselementen, gerade wenn ihr eure verschiedenen On-Tops noch mit dazu packt, dann ist es ja teilweise brutal für die Pizza.
Ja, aber auch da kommen natürlich auch Leute rein und sagen, ey, was würdest du zu der Pizza empfehlen? Sag ich immer, ey, sag mir, was du gerne trinkst, was du magst und dann empfehle ich dir gerne was. Also es steht jetzt bei uns nicht so die Weinspeisenkombination im Vordergrund, aber das ist ein Wein, der hat Kraft, der hat gewissen Schmelz, was den Weißburgunder auch auszeichnet. Hat ein bisschen Holz, also ist jetzt nicht so vorstechend das Holz. Ja, wäre eigentlich so ein Ding, wo ich sage, ey, passt perfekt zur Pizza. Weiß jetzt auch, da musst du jetzt auch nicht 2 Stunden drüber sinnieren über den Wein. Ne? Und ist ein geiler, gut gemachter, weiß gar nicht, ob es Einstieg ist, vielleicht ein Tick über Einstieg, oder?
Ja, es ist so Mittelklasse.
Mittelklasse, genau. Und ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Damit holst du ganz viele Leute ab. So in dem Medium-Bereich. Und das ist ja die große Kunst zu sagen, ja klar, Einstieg hat man immer. Irgendwas ist immer ein Einstieg. Aber dann halt so Mittelbau zu sagen, hey, das ist was wirklich Geiles für einen guten Preis. Das ist ja eigentlich genau die große Kunst. So, du kannst auch eine Weinkarte machen, wenn jemand 5 Millionen Euro gibt. Ja gut, die Weinkarte mache ich dir in einem Monat. Das ist ja keine Kunst. So, die Kunst ist ja genau sowas zu finden. Für ein angenehmes Preis-Leistungs-Verhältnis und das dann zu verkaufen und den Gästen schmackhaft zu machen. Ja.
Und da spannende und interessante Weine zu finden, finde ich.
Ja,
das voll. Ist das Außergewöhnliche. Denn in dem Preisbereich tummelt sich relativ viel, aber das Besondere herauszu rekrutieren.
Ja, toll. Ich mache mal nebenbei den Rotwein.
Wäre das ein Wein, den du privat trinken würdest oder eher nicht?
Ja. Also jetzt nicht in einem 3 Sterne?
Ja.
Haben wir schon gesagt, das ist eher flaschenweise. Aber ja, klar, logisch.
Und findest du zur Pizza mehr rot oder weiß?
Ja, bei uns wird allgemein mehr weiß verkauft, lustigerweise. Aber
ihr Riesling-lastig seid, oder?
Ich glaube, das ist so ein bisschen der normale Trend hier in Deutschland, dass die Leute mehr Weißwein trinken. Es kommt ja, glaube ich, daher, dass viele Leute auch wirklich Wein alleine trinken. Es gibt's ja in anderen Ländern nicht, ne? Franzose würde niemals eine Flasche Wein.
Deutschen sind die einzigen, glaube ich.
Die einzigen,
Wein trinken, um Wein zu trinken.
Ja.
Also in Frankreich nirgends oder in Italien oder in Spanien.
Ja, oder die essen dann halt immer was dazu, weil sie essen, ne? Weil sie viel essen, die Jungs. Aber ja. Kein Franzose würde sich abends von Fernsehen eine Flasche Wein aufmachen und nichts dazu essen. Mhm. Also jetzt einfach mal im Schnitt, ne? Ist vielleicht auch ein Monobild, aber im Normalfall ist das so. So, und dafür ist der Wein, der Weißwein. Willst du sagen, was es ist, oder?
Vom Weingut Wagig ist Weißburgunder. Mhm. Aus der Pfalz.
Ja. Ja, so. Und das ist so ein Weißburgunder, wo ich sage, hey, das, wenn ich das Bild der Pfalz vor mir habe, ist es das, was ich halt mir erwarte, oder? Von dem geilen Weißburgunder aus der Pfalz.
Hat eine gewisse expressive Art, ist nicht zu kompliziert, trotzdem strukturiert, hat eine angenehme Tiefe, eine feine Säure.
Ja.
Und Entwicklung, ja, wenn du den einfach ein, zwei Stündchen offen, ja.
Gute Säure, sehr gute Säure sogar.
In Süditalien wird aber mehr Rotwein dann zur Pizza getrunken.
Ja, mehr Rotwein, ja. Naja, mehr Rotwein.
Okay. Deswegen dachte ich also so als zweiten Wein, dass ich dir einen Klassiker zuschicke.
Mhm, sehr gut.
Gutes aber Wein, einen, der, ich hab bewusst den Zweitwein genommen, der ja auch Cabernet-lastig ist mit 50%, von San Leonardo, den 2020er, Ich finde, wenn man einen zu großen Wein zu schnell aufmacht und probiert, dann kommt die Größe nicht zum Tragen. Und Zweitweine sind für mich da manchmal nicht nur gastronomiefreundliche, sondern auch so extrem spannende Sachen, weil sie die Handschrift des Winzers trotzdem darstellen. Und wesentlich, also der Wein ist jetzt bis vielleicht 2030 präsent und hat eine gute Entwicklung und ist aber schon jetzt präsent. Und das fand ich eigentlich total spannend. Und das wäre für mich so ein absolut genialer Pizzawein, weil er hat eine tolle Tanninstruktur. Er hat diese herrliche Kirsch-Johannisbeernase, also diese Fruchtexpressivität. Du hast diese ledrige Aromatik mit dabei. Und es ist für mich was Besonderes. Also du hast Norditalien, finde ich, gut interpretiert oder außergewöhnlich interpretiert.
Ja, und San Leonardo ist ja, also ganz ehrlich, wenn du da reinriechst und ich weiß, was es ist, denkst du halt immer an Bordeaux.
Ja.
Also ich zumindest. Ja.
Bin ich schon einige Male blind mit auf die Nase gefallen, wo ich sagte,
das muss
Bordeaux 100% Bordeaux. Ist das gut oder schlecht, wenn die Weinwelten sich so vermischen? Also wenn jetzt ein Chardonnay aus der Pfalz nach Burgund schmeckt, findest du es cool oder sagst du,
tut's ja leider nicht. Tut's ja leider nicht. Ja. Das wäre schön, ja.
Nein, also aber einige doktern schon in diese Richtung und versuchen hier mit einem leichten Reduktionsstinker oder mit Tralala oder schon diesen Stil zu imitieren oder zu
Wollen viele, klar, wollen viele, aber ich glaube, hier bei San Leonardo ist das einfach aus der Historie gewachsen. Können das Weingut ja auch schon ein paar Tage, ich finde es immer wieder gut. Er hat vielleicht hinten aus einen Tick mehr helle Frucht als ein Bordeaux, aber ich meine, Bordeaux ist auch groß, ne? Kann auch 1000 verschiedene Sachen sein. Ein richtig guter Wein.
Ein Speisebegleiter oder ein Solist? Also, ja klar, super, logisch, super, du trinkst nur zu Speisen, aber Speisebegleiter.
Super Speisebegleiter, ja. Mega gut. Aber halt auch nicht dick, ne? Ist jetzt irgendwie kein neuer Weltwein. Ich guck gerade mal.
13%, ja. Das ist ein Geschenk. Also, ja, das ist ja, findest du ja kaum noch, leider. Ja, oder so, wieder. Ja. Also, viele versuchen sich da ja zu bekehren und haben erkannt, dass Weintrinken nicht Schaden verursachen sollte. Also, in dem Sinne, dass man zu schnell durch ist, sondern einfach bereichern soll.
Ja, ist so, ja.
Und das finde ich auch ein Zeitgeist, der großartig ist.
Finde ich richtig gut, ja. Gefällt mir sehr gut, hat eine tolle Frucht, hat ein sehr, sehr schönes Tannin, überhaupt nicht zu hartes Tannin. 2,20 für die Leute, die es nicht sehen. Also alle. Ist ja relativ hoch gelegen. Das heißt, du hast auch gar nicht so heiße, durchgängig heißes Wetter. Ja, mega gut. Gefällt mir sehr gut.
Freue ich mich sehr. Schön. Also wird nach ein, zwei Tagen wird er noch grandioser. Was wärst du für ein Wein, wenn du ein Wein wärst? Habt ihr Spielchen mal gemacht, dass du, was wärst du für eine Rebsorte, was wärst du für ein Wein?
Tralala?
Nee, okay. Ich bin vielleicht ein bisschen verspielter als du. Aber was wärst du für ein Wein, wenn du Wein wärst?
Oh Gott, das müssen andere beantworten. Was wär ich?
Für dich selber. Wärst du ein Riesling? Wärst du rassig oder wärst du ein?
Nee, ich glaube, ich wär
so ein cremiger Chardonnay? Nee, du wärst kein,
Nee, ich wär, glaube ich, wirklich Sauvignon. Es kann manchmal richtig schlimm sein, kann auch manchmal richtig groß sein. Ich glaube sehr in die Richtung. Ja, aber so du, jeder Mensch ist ja verschieden und jeder Mensch mag auch verschiedene Weine und ich finde, jeder Wein hat total seine Daseinsberechtigung. So und auch
eine jeder?
Wein, ja, jeder. Wirklich jeder.
Echt? Auch der,
ja,
der,
ja,
Billigplalo,
ja, ja,
1,99?
Ja, auch der.
Du weißt echt?
Ja, auch
warum?
Der.
Warum? Zu betäuben, ja, oder warum?
Ja, von mir aus nein, aber so A, werden diese Weine ja verkauft. So, irgendjemand muss die ja kaufen. Und gerade diese preiswerten Weine sind ja in riesengroßer Auflage irgendwie gemacht worden, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und es ist doch besser, als wenn ein 20-Jähriger sich eine Pulle Wein für 2 Euro kauft, als irgendwie, was weiß ich, irgendwo so ein Billig-Wodka aus dem Discounter. So, und dann, so, aber so haben wir doch alle angefangen. Niemand hat da von uns mit einem DAC im Nuckel oder in der Nuckelflasche irgendwie im Krankenhaus ist er aufgewacht. So, wir haben alle angefangen. Also ich habe mit Müller-Thurgau halbtrocken angefangen, weil damals, was ich von erzählt habe in der Lehre, mein Seniorchef das halt relativ viel getrunken hat am Tag. So, dann hast du da Literflasche Falkenberg Müller-Thurgau halbtrocken. So, sondern ist man irgendwann zu Riesling und hat sich dann weiterentwickelt. Dann haben wir irgendwann Sekt probiert und so weiter und so fort. So, und also das war ja immer die Basis, oder? Also von daher.
Interessanter Ansatz. Gibt's für dich heute Grenzen nach unten und nach oben? Also, dass du sagst, ein Wein sollte für mich aus, ja, wenn du Wein kaufst. Als Endverbraucher.
Ich würde, glaube ich, wenige Weine wirklich eine ganze Flasche trinken, die unter 10 Euro kosten. Wobei auch.
Nach oben?
Das will ich hier nicht sagen. Okay. Nein, also, ja, was ich vorhin gesagt habe. Also,
ist ja auch egal, aber dass du keine Ahnung sagst, so, hier,
ja, ja, also ich finde einfach.
Kostet mehr als 10 Mark.
Ja. Wenn du in dem 3-Sterne eine Flasche für 300 Euro trinkst, sollte die schon eigentlich ziemlich geil sein. So, es gibt auch in Paris, in 3-Sternen kriegst du immer eine geile Pulle für 60 Euro. Ist einfach so. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, im Epicure kostet Giberto normal, der normale Giberto Blanc, der normale kostet 60 Euro. Das heißt, du könntest im Epicure, wo das Menü, glaube ich, 425 kostet, für 60 Euro eine richtig, richtig, richtig gute Flasche Wein trinken, wo ich sage, da haben 95% aller Deutschen haben noch nie so einen guten Wein getrunken. So, kannst du in Frankreich oder in Paris in einem der besten 3-Sterne weltweit für klassische französische Küche für 60 Euro trinken. So, das finde ich da nicht, das finde ich da nicht zu viel Geld. So, das ist einfach.
Aber es gibt Weine, die zu viel Geld kosten.
Ja, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Das macht das. Also wenn sich jetzt jemand den Podcast anhört und sagt, der Typ trinkt für 300 Euro eine Pulle im Wein im Restaurant, der ist nicht ganz sauber, das mag dann für denjenigen, der es sagt, sicherlich auch mit viel Wahrheitsgehalt sein. Aber das ist ja auch immer eine ganz persönliche Sache. Also ich möchte jetzt nicht jeden Tag Clos de Maisonil Magnum trinken im 3-Sterne. A, wird das langweilig. Und B, verschwimmen dann irgendwo so die Grenzen, dass man sich wirklich darauf freut. Das ist ja bei Restaurants genauso. Also ich meine, es gibt ja zwei.
Wenn du zu oft exklusiv essen gehst, irgendwann wird es banal.
Ja, ja. Was ich vorhin gesagt habe, also ich freue mich da mega drauf. Und wenn ich richtig gut essen gehe, bin ich tatsächlich auch aufgeregt. Und ich bin auch aufgeregt, wenn ich in den Laden gehe. Und ich freue mich mega auf den Abend. Wie so ein kleines Kind, was sich auf den Geburtstag gefreut hat oder auf Weihnachten oder auf Ostern so. Und das ist einfach, das muss man sich erhalten, finde ich persönlich. So, und wenn du jetzt alle 3 Tage 3 Sterne essen gehst, ja gut, das wird zur totalen Normalität. Und das kann auch gar keinen Spaß machen.
Also ich beneide die auch nicht, die ständig auf Insta ihre eigenen wirklich High-End-Weine, die sie jede Woche probieren können, dürfen, müssen. Sowas möchte man gelegentlich probieren, aber nicht jede Woche.
Ja, also ich habe ich war einmal mit meiner damaligen Freundin und einem sehr gut befreundeten Winzer aus Deutschland, waren wir in Burgund, in Chablis. In einem sehr netten Restaurant, haben da auch geschlafen im Hotel und hatten einen wunderschönen Abend. Und dann habe ich meine erste Flasche DAC gekauft, bestellt, bezahlt. So, das waren irgendwie, ey, was weiß ich, 700 Euro. Das war unfassbar, das ist immer noch unfassbar viel Geld. Ich habe lange überlegt, ob ich das mache, und dann war der Winzer, der mit war, auf Klo, und dann habe ich ihn einfach bestellt. Und dann haben wir zurück und dann habe ich gesagt, ich habe schon mal, also vorher hatten wir Rabenau, was ja dann in Chablis nicht so teuer ist, irgendwie Premier Cru für einen Huni oder so. Und dann kam er wieder und sagt, du, hör mal zu, ich habe schon eine Flasche Rotwein bestellt, probier das mal, ich gehe mal eben auf Toilette. Und dann kam ich wieder und sagte, oh, passt gut. Also er wusste, die Weinkarte war riesig groß, er konnte gar nicht wissen, was es ist. So, und wir hatten im Endeffekt am Ende des Tages, hatten wir beide Tränen in den Augen, weil dieser Moment war so wunderbar. Wir haben großen Wein gehabt, und das hat, also das Geld hat natürlich wehgetan, aber jetzt aus der Erinnerung raus, ist das auch total Schnuppe, weil es einfach ein Riesenmoment war. Und das macht halt dieses Weintrinken und Essen gehen für mich aus. Also für mich ist es nie dahin zu gehen, zu sagen, ich habe, klar hat man Hunger, logischerweise, aber es immer beim Wein und aber auch beim Essen mit der Größe und mit der Klasse des Kochs oder des Winzers dahinter verbunden. Immer.
Was ist Wein für dich, wenn du es in ein Wort kleiden müsstest?
Obsession.
Cool. Wer hat dich davon überzeugt? Also hat sie jemals ein Vorbild?
Nee, aber tatsächlich, was ich vorhin angesprochen habe, dass in meiner Lehre der Junior-Chef, der Stefan Schneider, der mich da sehr gefördert und gefordert hat. Also es waren tatsächlich keine, wie sagt man so schön, Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder so, ja, hat man früher gesagt, oder?
Nee, sagt man, ja, genau. Heute nicht mehr.
Heute nicht mehr, aber will heißen, das war wirklich eine harte Zeit, und das war vielleicht auch der Zeit geschuldet. Das heißt, es war, die Lehre habe ich angefangen 1997, das heißt, die Mauern waren gerade 8 Jahre offen. Ich bin ja in Berlin geboren und habe da auch bis 1997 gelebt. Und dann sind wir damals ins Sauerland gezogen. Das war natürlich auch totaler Kulturschock, mit allem drum und dran. Und
krass, ja. Gerade weil Berlin in den 8 Jahren ja richtig, da ging es ja ganz anders ab.
War wichtig für mich, aus Berlin wegzukommen, ja, muss ich sagen. Sondern ja, glaub ich, ja. Mir wird es heute, glaube ich, gesundheitlich etwas anders gehen. war eine krasse Zeit und war mit die beste Zeit meines Lebens. Und für diejenigen, die sich da nicht so auskennen oder die ein bisschen zu jung sind, die das hören, damals ist praktisch ja in der Nachwendephase so ein bisschen die elektronische Musik in Deutschland entstanden. Und es war eigentlich in Frankfurt, das war so ein bisschen tranziger, ein bisschen melodischer, und Berlin war ein bisschen härter, und damals gab es eigentlich, wenn man so will, Detroit, in New York gab es House, das war nicht so unser Ding, und dann war halt, wie ich gerade sagte, so ein bisschen tranziger, Jammin' Spoon, Sven Feth in Frankfurt, und Berlin war ein bisschen härter, E-Werk, Tresor, und das war so da meine Zeit, und ich habe damals auch aufgelegt.
Du hast aufgelegt?
Ja, echt? Das war.
Wusste ich gar nicht.
Ja. Und auch mit Heroen, die heute noch auflegen. Also ganz, hab mich dann für die seriöse Seite entschieden. Und das war, glaube ich, also für mich als Persönlichkeit oder wirklich als Mensch war es wichtig, damals aus Berlin wegzugehen, weil das war schon eine krasse Zeit. Also wenn man heute über KitKat oder so oder Berghain redet, das ist totaler Kindergarten gegen damals. Ne? Also irgendwie Sven Weht 4 Tage lang zur Love Parade im Tresorgarten aufgelegt.
Die Zeit der Love Parade, ja.
Ja, das fing ja damals so an. Und ich glaube, ich war auf der zweiten oder dritten, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Da war es, ich glaube, auf der dritten war es, waren so, keine Ahnung, 10.000 Leute, 20.000 Leute. Und das, wie wir es vorhin besprochen haben, beim Wein oder auch bei anderen Dingen, das war praktisch so dieser Anfang dieser Revolution, dieser Hype, und logischerweise ist ja, dann kam das Fernsehen mit Viva, und dann wurde die Love Parade da übertragen stundenlang. Das ist ganz cool. Ich gucke mir das lustigerweise manchmal bei YouTube noch an, diese ganzen alten Videos von den Zeiten. Das ist mega interessant. Und das gipfelte dann natürlich in diesem ganzen Quatsch, der da heute irgendwie als elektronische Musik verkauft wird. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, das ist 30 Jahre her, ne? So, und das war der totale Anfang. Und damals sind so diese ganzen, die ganzen Amis sind dann natürlich nach Deutschland gekommen, und auch das hat total Berlin geholfen. So die, ich sag jetzt mal so, die US-Tanzwürdigen sind nach Deutschland gekommen, weil in den USA war das alles ein bisschen mehr reglementiert und gibt's genug Dokus drüber, die ganzen Detroit-DJs, die dann sagen, ey, wir durften gar nicht so richtig auflegen hier und Polizeirazzia im Club und so weiter und so fort und nur morgens bis 2 Uhr durfte man auflegen und gut, wie gesagt, im Tresor ging das ja manchmal eine Woche ohne Pause. Und das ist natürlich dann mit deinem Schulleben und Arbeitsleben nicht ganz so gut vereinbar. So, und das war halt dann wirklich ein totaler Kulturschock nach ins Sauerland. Aber
auf die krasser geht's, glaube ich, kaum.
Krasser geht's also, nicht.
Vielleicht Schwarzwald oder so, aber
nee, Sauerland krasser ist noch geht's nicht. Krasser geht's nicht. Die Holländer, die dann im Winter ohne Winterreifen da fahren, also bis dann mit 10 km/h dann immer über die Straße gefahren und ja, aber tatsächlich sagen immer viele, hey, Sauerland, krass, nach Köln und warst da, warst überall, ich war ja, hab ja in Südafrika gearbeitet und auch in Spanien und so weiter. Sag ich, du, ich möchte diese Zeit überhaupt nicht missen, weil insgesamt war ich 4 Jahre da, ich habe dann noch ein Jahr dann dort gearbeitet und nach der Lehre und mega gut, super Chef, hat mir wahnsinnig viel für mein Leben gebracht, super Gegend, heute fahre ich jetzt nicht mehr so häufig dahin, aber wenn, dann finde ich es dann immer noch sehr, sehr angenehm, ist halt eine ganz andere, Sauerland hat eine ganz andere Idee dahinter, so, und es ist eine wunderschöne Natur und mittlerweile auch der Jochen Daimann im Daimanns Hotel macht ja auch super Job, haben auch einen Stern, geile Weinkarte, totaler Weinfreak, also da gibt's ja schon ein bisschen was, so, und ja, aber sonst als Vorbild, das war ja, glaube ich, die Frage, es gibt einfach viele, viele gute Leute, die ich super finde, die einen super Job machen, jetzt auch zum Beispiel Steve im Mast in Wien, oder ja auch so neuere Konzepte wie das Wald in München oder ja, gibt
hast du selber ein berufliches Seekind, also jemand, auf den du stolz bist, den du eine Zeit lang begleitet hast?
Steve. Ja. Nein, was heißt?
Er ist auch ohne, nee, ich glaube, ihr hattet auch eine ganz interessante Zeit auf Augenhöhe. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also wenn wir beim Müller essen waren, der übrigens morgen einen Tag nach der Aufzeichnung Geburtstag hat.
Okay.
Daher, im Gedanken sind wir morgen ganz fest bei ihm.
Ja, er sieht immer noch aus wie mit 40, ne?
Hat Wahnsinn, oder?
Irre. Wahnsinn.
Das Gen muss ich haben.
Ja. Es gibt wirklich Menschen, die altern nicht. Und wenn du heute siehst, denkst du, also für 40 vielleicht nicht, vielleicht für 42, aber Wahnsinn.
Ja.
Crazy, wirklich crazy.
Ja, Steve, doch, das kann ich total nachvollziehen. Und den Weg, den er gegangen ist, unfassbar. Großartig. Und den Laden.
Ja,
war jetzt im Frühjahr das erste Mal Mast.
Wirklich?
Bei der Genome. Ah, krass. Ja, ich habe das vorher nie geschafft, weil ich also lange nicht in Wien war oder jemand zu hatten. Und ich war richtig mehr als beeindruckt.
Ja, also
viele Abende dort gehabt.
Ja, also vielleicht viele Leute, die es nicht kennen. Das Mast ist in Wien für mich eine der besten Weinbars in Europa, wobei es so vor diesem ganz klassischen Weinbar-Gedanken auch relativ schnell abgerückt ist damals. Das heißt, sie waren ja auch mit so die ersten, die diese ganzen Sharing-Dishes gehabt haben. Unfassbare Weinkarte, auch super fair bepreist. Und der Name setzt sich zusammen. Es sind zwei Jungs, die es gemacht haben, Matthias und Steve. Deswegen heißt es Mast. Und machen da seit, ich weiß wie viele Jahre sind sie schon 10 Jahre da oder 8 Jahre oder sowas? Ich weiß gar nicht. Also machen einen großartigen Job. Hast
du mir gesagt, ich glaube, die hatten 10-jähriges
oder ja, so. Oder?
Ich hab's oder?
Ja,
vergessen.
So, und also wirklich eine relativ lange Zeit und aber auch da war es so und wir reden da echt wirklich häufig drüber, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Auch da war es zum Anfang so dieser Hipsterladen, alle sind gekommen, alle haben Party, alle haben gefeiert, alle haben das gemacht. Das ist das, was ich auch mal sage, auch bei uns, wir machen heute ein seriöses Business und seriöses Business bedeutet, dass du deine Mitarbeiter fair bezahlst, dass du dem Finanzamt das gibt, was dem Finanzamt zusteht, dass du versuchst, also wir bei uns zum Beispiel versuchen alles digital zu machen, Fingerprint, wenn jemand zur Arbeit kommt beim Einloggen, es gibt nur noch digitale Dienstpläne, also das hat auch alles mit einem seriösen Business zu tun, so, dass du die Weine bepreist, so wie du es bepreist, ist also einfach durchkalkuliert und nicht irgendwie sagst, oh, mein Nachbar nimmt 10 Euro, ich nehme halt 11 Euro. Das ist ja alles total unseriös und das ist im Mast genauso und das machen wir auch und ja.
Wenn du sagst, fair bezahlt, was sollte ein Zombie im Drei-Sterne-Restaurant verdienen? Wenn du sagst, es wäre ein fairer Lohn, dass die Realität anders aussieht, ist noch was anderes, dass solche Restaurants einfach oft als Sprungbrett genommen werden und deswegen man nicht selten weniger verdient. Aber drei Sterne, zwei Sterne, was wäre dein Call, wo du sagst, damit wäre man aufgrund der Vorbildung, die man haben sollte, aufgrund auch der Verantwortung, die man hat, aufgrund letztlich eben auch der Strahlkraft, die man hat, damit wäre man einigermaßen fair entlohnt?
Das ist eine sehr gute Frage, kommt natürlich auf die Größe des Restaurants an. Also ist sicherlich auch kein Geheimnis, dass wir damals nicht so richtig, also wir wurden nicht fair bezahlt, glaube ich.
Wir haben anders profitiert, nennen wir es so.
Wir haben anders sagen profitiert. So.
Ja. Aber ich glaube, wir haben beide auch kein Wissen darum, also wie aktuell der Kurs läuft. Also ich habe es zumindest nicht.
Also fair.
Aber so rein aus der Vorstellung heraus.
Wenn ich jetzt, sag mir mal irgendein 3 Sterne oder ein 2 Sterne, also ich glaube, wenn ich jetzt in The Jane anfangen würde, in Antwerpen, 5 netto, würde ich sagen. So in dem Bereich.
Ja.
Plus Tipp, plus das. Und ja, also das ist ja die nackte Zahl, die auf dem Papier steht. Aber wie du schon sagst, also es ist ja Nehmen und Geben. Wenn dir dein, also habe ich ja viele so eine Deals gehabt. Wenn du sagst, okay, du hast ein Budget pro Jahr, dass du halt so und so viel Geld ausgeben kannst für Weinreisen, Weiterbildung und so weiter und so fort, dann ist das ja auch praktisch pures Geld, das musst du ja umlegen. So, wenn du jetzt natürlich sagst, du kriegst 5.000 und du kriegst keine einzige Reise bezahlt, musst alles selber bezahlen und dein Chef verlangt von dir, dass du alle 2 Wochen weg bist, ja gut, dann sind die 5.000 nur noch 2. So, weil den Rest für deinen Job ausgibst. Also ja, das sind sicherlich so Benefits. Heute kann man mit Handy, mit Auto, mit Fahrrad, mit Vorsorge, Rente, was weiß ich, wie heißt das alles, Edenred, Rewe-Karten. Und, also es sind ja Möglichkeiten da, wo man was machen kann.
Was dann dem Unternehmen auch zugutekommt, also wo man da
voll,
anders denken kann. Und bist du eigentlich mehr Buch- oder Filmtyp?
Bin ich Buch- oder Filmtyp?
Das weiß ich bei dir echt nicht.
Beides.
Liest du viel oder guckst beides, du? Ja. Guckst auch, okay.
Beides, muss ich sagen. Also, nee, gucke ich viel. Nee, also ich habe gar keinen Fernseher. Guck halt viel Sport, klar. Aber lese auch sehr viel. Also es entspannt mich tatsächlich.
Ja.
Also jetzt, wenn ich zu Hause bin, Sonntagmittag ins Café gehen und lesen ist so eigentlich mein, ich sag immer, es ist wie ein halber Tag Urlaub für mich.
Ja, ist auch. Also kann ich mir das nachvollziehen.
Einfach in Ruhe.
Und Kaffee, also findest du, es gibt was, das dem Wein nahe kommt? In der Geschmackskomplexität, im Anspruch, in der Vielfältigkeit? Du bist ja teilweise extrem tief im Produktwissen drin, also sei es, keine Ahnung, Olivenöl oder was auch immer.
Ja.
Du beschäftigst dich ja mit den Dingen.
Ganz genau, mir macht das Spaß. Mir macht das Spaß. Also diese ganzen Zutaten zu finden, zu probieren, macht mir mega Spaß. Ich bin ein großer Kaffee-Fan. Ob das jetzt von der Komplexität dem Wein nachkommt, weiß ich gar nicht. Aber sind da so diese, also Kaffee, Käse, was gibt's noch, was einfach so ein bisschen in diese Weinrichtung geht, wo halt oft fermentiert wird.
Aber auch beim Bier und so weiter warst du ja auch relativ schnell aktiv und hast
beim versucht, Craft, ja,
Produkte irgendwie zu finden, genau. Findest du, das ist eine Welt, die man mit Wein vergleichen kann, oder ist Wein seine Art einzigartig?
Ja, ist einzigartig, aber Craft Beer hat ja so ein bisschen was von der Bedeutung verloren, ne? In Deutschland, leider.
Total, es war ein Hype, der ging irgendwie drei Jahre und danach war das Thema durch.
Ja, zu teuer. Das ist die Problematik. Du musst es ja, die haben halt diese ganzen Craft-Bier-Brauereien, die haben ja auch wahnsinnig aufgelevelt dann auch mit ganz großen Brauereien, und dann ging ja so ein bisschen so diese Mikro-Geschichte weg auch vom Status quo. Und das war, ich weiß gar nicht, was jetzt so ein Craft, was kostet im Einkauf? 2 Euro oder so. Und dann musst du es halt für 5 oder für 6 verkaufen. Das war den Leuten dann irgendwann zu teuer. Ja, und die die Trinkigkeit ist auch nicht so da, ne? Also ein Craft Beer wurde in großen Gläsern ausgeschenkt, ja, die hatten sehr viel Ähnlichkeit zu Weingläsern. Man hat das so ein bisschen zelebriert, und ich meine, wir sind halt immer noch ein Biertrinkerland. Man darf halt so diese ganzen,
und es geht ums Trinken.
Also es geht ums Trinken, zelebrieren,
sondern ja.
Ich geh mal zu Karneval und sagst, du hättest gern Craft Beer. Du wirst ja ausgelacht. Ja, weißt du, und es hat halt so diese, dieses Standing gar nicht in der Gesellschaft. Also ich finde es mega schade, weil, wie du gerade schon gesagt hast, auch von Anfang an, wir haben damals auch ein eigenes Craft Beer gemacht, damals schon bei 485 Grad. Das war mega, war ein Sub, also sind da viele Sude, sind da die Wupper runtergegangen. Das war Schrott dann, aber bevor du das dann gemacht hast, dann musste man sehr, sehr viel Arbeit reinstecken. So. Und das hat so ein bisschen sein Glanz und Gloria verloren.
Aber dem Wein kommt es nicht nahe, oder?
Nee, und also, ja, also ich finde, wenn man wirklich richtig guten Kaffee trinkt, dann hat Kaffee schon unfassbar viel Facettenreichtum.
Italo Zingarelli. Na, macht es Klick? Zumindest für einige von euch sind Namen wie die rechte und die linke Hand des Teufels, vier Fäuste für ein Halleluja, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle ein Begriff. Und ja, das ist Zingarelli. Im Prinzip ist er der Mann hinter den erfolgreichsten Italo-Western. Aber wir sind ja kein Film, wir sind ein Wein-Podcast. Und natürlich hat dieser Name hier eine Daseinsberechtigung. Denn Zingarelli hat neben seiner Tätigkeit als Filmproduzent auch ein zweites Leben. Das als Winzer. Und es zeigt uns mehr als einmal, dass die Menschen hinter dem Wein oft enorm interessant sind. Und somit auch Italo. Nach dem Abschluss der Schulausbildung schrieb sich Zingarelli 1947 an der Universität in Rom in Mathematik und Physik ein. Daneben betätigte er sich als Boxer. Aufgrund seiner physischen Erscheinung erhielt er das Angebot, als Stuntman zu arbeiten. Sein Einstieg ins Filmgeschäft. 1966 schließlich sorgte er mit der Gründung von Delta Film auch für den Verleih der eigenen Filme. Seine Firma entwickelte ein System der Zelluloidrollenreproduktion, sodass mit einer Vielzahl von Kopien die Kinos seines Heimatlandes versorgt werden konnten. 1969 begann eine lukrative Partnerschaft mit dem Schauspielerduo Terence Hill und Bud Spencer, die es ihm erlaubte, sich bald zur Ruhe zu setzen. Und ab nun beginnt es für uns interessant zu werden, denn 1973 erwarb Zingarelli das Anwesen Macchie samt Farm und Weingüter in der Nähe von Castellina in Chianti. 93 Hektar, von denen nur 2 Hektar mit Reben bepflanzt waren. Der Name wurde später in Rocca delle Macchie geändert. Und nur wenige Monate später erwarb er Sant'Alfonso. 130 weitere Hektar Land und 2 Bauernhäuser zwischen den Gemeinden Castellina und Poggibonsi. In den Monaten vor den beiden Käufen umgab er sich mit Experten und Mitarbeitern, um sicherzustellen, dass er alles über den Boden, das Klima und die besten Anbautechniken wusste. Der Kauf war abgeschlossen, aber seine Mitarbeiter blieben sehr pessimistisch über den Erfolg des Projekts aufgrund des, ihrer Meinung nach, sehr ungünstigen Bodens. Italo hatte ein gutes Gespür. Er hatte die Situation ziemlich gut untersucht und was noch wichtiger war, er war entschlossen. Manche könnten sogar sagen, stur, ein typischer Steinbock eben. Anstatt dem Rat seiner Mitarbeiter zu folgen, entschied er sich, seinen Weg weiterzugehen und bepflanzte diese Weinberge. Die Vorstellung, dass Ton den Boden für Trauben, insbesondere Sangiovese, ungeeignet machte, war traditionelles Denken. In Wahrheit war das Pflanzen auf diesem Land ein Glücksfall. Weinberge, die selbst heute noch, selbst in Jahren mit extremem Wetter, große Hitze oder Kälte, Trockenheit oder reichlich Regen dank der regulatorischen Fähigkeiten des Tons gedeihen können. Wenn es beispielsweise viel regnet, entsteht eine Art undurchlässige Schicht und die Pflanzen nehmen nicht das ganze Wasser auf. Im Gegensatz dazu hält der Ton in trockenen Jahren das Wasser zurück und gibt es nach und nach ab. Wein, der in solchen Jahren produziert wird, ist dank des Tons besonders ausgewogen. In diesem Fall handelte Italo instinktiv, war sich jedoch vollkommen bewusst, dass er nur durch das Ändern jahrhundertelang beachteter Regeln seine eigene Interpretation der Sangiovese-Traube für Chianti Classico finden konnte. Und hier entstand der erste Cru Chianti Classico Tenuta Sant'Alfonso. Und heute ist das Weingut Sant'Alfonso der größte Weinberg des Weingutes und umfasst 25 Hektar, ist mit 100% Sangiovese berebt, liegt 230 bis 260 Meter über dem Meeresspiegel und schaut in Richtung Nordwest. Und deshalb empfehle ich zu gerne und aus voller Überzeugung ein 2021er Chianti Classico von der Tenuta Sant'Alfonso. Die alkoholische Gärung für diese Weine erfolgt in der Regel in temperaturkontrollierten Edelstahltanks für 18 Tage mit 12 Tagen Mazeration nach der Gärung. Die malolaktische Gärung erfolgt in Betontanks, bevor der Wein 12 Monate in französischer Eiche mit 25 bis 35 Hektoliter reifen darf. 2021, wenn wir ein Wort verwenden müssen, um diesen Jahrgang zu definieren oder zu charakterisieren, könnten wir ihn als einen windigen Jahrgang bezeichnen. Noch nie zuvor gab es so viele windige Tage, mehr oder weniger warm, wie in diesem Jahr von Frühjahr bis zur Ernte. Was auch dazu beitrug, die Auswirkungen der Dürre zu verstärken. Die Traubenselektion während der Ernte war sicherlich von entscheidender Bedeutung, um qualitativ hochwertige Weine zu erzeugen. Und der Wein dankt es uns. Das Bouquet dieses Chianti Classicus ist intensiv, komplex mit Aromen von reifen Früchten und Gewürzen. Am Gaumen ist er weich mit einer schönen, saftig, samt eleganten Textur. Samtige Tannine und Noten von Lakritz, Kaffee und Gewürznelken runden diesen Rotwein ab. Und gestalten ihn so charakterfest, dass er es selbst mit intensiven Wild- und Bratengerichten aufnehmen kann. Aber, und da bin ich sicher, auch außergewöhnlich gut zur Pizza passt. Doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen Chianti und Chianti Classico? Das Anbaugebiet Chianti mit seinen Subzonen bedeckt salopp gesagt die gesamte mittlere Toskana. Was war nicht immer so? Der historische Chianti war im Vergleich zu heute viel kleiner und wurde ein Opfer seines eigenen Erfolges. Denn die Weine aus diesem Gebiet verkauften sich damals dermaßen gut. Nicht zuletzt an die riesige die italienische Community in den USA, dass man Anfang der 1930er Jahre beschloss, das Gebiet aufzublasen. Es explodierte auf die vierfache Größe. Deshalb musste gegengesteuert werden, um eine Verwässerung des Qualitätsversprechens zu vermeiden, und er fand das Gebiet Chianti Classico, das ungefähr dort liegt, wo früher Chianti war. Nur ungefähr, denn der alte klassische Chianti war nur etwa halb so groß wie der heutige Chianti Classico zwischen Florenz und Siena, wo deutlich strengere Vorschriften für die Herstellung von Chianti Wein gelten. Natürlich gibt es auch außergewöhnlich gute Chianti-Weine, aber die Faustformel sagt, Classico ist besser. Und wieder einmal ein ganz herzliches Dankeschön für diesen besonderen Wein, für dieses besondere Chianti-Classico-Erlebnis, der Tenuta Sant'Alfonso des Hauses Rocca delle Macchie. Und auch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Wie tief gehst du da? Also ist für dich dann die Herkunft wichtig oder ist einfach die Machart? Aber du bist nicht der Freak, der Milligramm genau das Kaffeepulver abmisst und Grad genau dann.
Doch. Echt? Ja, musste. Also wir sind ja auch kein Coffeeshop, aber ich finde das schon alles wahnsinnig interessant und musste deine Mühle jeden Tag einstellen. Aber von der Herkunft her kannst du schon sagen, wenn du einen Kaffee hast, der sehr, sehr viel Säure hat, dass der aus Ecuador oder Ghana oder so kommt, kannst du schon auch sagen. Das ist schon, also das, ich glaube, das Kaffee ist so der Phase des Weinprobierens sehr, sehr nah, sehr, sehr ähnlich.
Ja, auch von den Aromen.
Ja, von den Aromen. Beschreiben. Ja, Aromen beschreiben, ne? Also von den Aromenbeschreibungen, ja, jetzt nicht von den Aromen selber. Und die Frage ist auch da, was man sucht. Also wir sind ja eher Team hellgeröstet Säure, was ja auch wieder total gegen Italien ist. Also mittlerweile, wenn ich in Italien bin, sage ich ja, ich bin froh, nach Hause zu kommen und hier guten Kaffee zu trinken. Wir sind halt, ich kann auch diesen, was alle sagen, ey, wir sind bei Autogrill an der Autobahn und kriegen jetzt einen Espresso für 1,10 €, ist das sensationell. Finde ich totale Katastrophe. Ist totgeröstet, das Ding ist tot. Das kommt meistens von Illy, kostet irgendwie 7 € im Kilo im Einkauf und ist einfach ein Katastrophenkaffee. Wir glorifizieren das, ich fand das früher auch super. Klar, damals war ich in Italien, fand Kaffee super, weil es hier halt nichts gab. Habe ich auch gesagt, ey, gehst in Neapel irgendwo für 1 € einen Kaffee trinken, einen Espresso. So, das dauert 10 Sekunden, kommst rein an die Theke, kriegst da deine kleine Schokoladenkaffeebohne dazu und nach 20 Sekunden verlässt du wieder den Laden, hast dann 1 € pronto hingelegt. Mega, ist halt so dieses Wein im Urlaub-Ding. Super, super, finde ich auch nice. Dann hast du da deine Ferrero-Dingsdibumsi, weil Ferrero gibt's einfach zum Kaffee dazu. So, aber wenn du es wirklich mal qualitativ auseinandernimmst, ist das eigentlich wirklich richtig, richtig schlimm. Die zahlen keine Kohle dafür. Und ich meine, ist jetzt auch kein Geheimnis, was ein Gastronom für guten Kaffee bezahlt. Zahlt halt irgendwie netto 22-23 € heutzutage. So, und wir sind, wie gesagt, Team hell geröstet, also eher nordisch geröstet und Säure als Team Schokolade. Da gibt's aber auch bei den hell, also es gibt in Kopenhagen im Meatpacking District gibt's einen Kaffeeladen. Also das ist für diejenigen, die noch nicht in Kopenhagen waren, das ist, also im Meatpacking District ist das die ja sehr bekannte Fiskebar. Da gibt's dann irgendwie auch einen großartigen Taco-Laden. Das ist die ehemalige Patisserie aus dem Noma. Hija de Sanchez heißt das. Super. Also die hat einen ganz, ganz kleinen Laden, da irgendwie zwei Tische und dann kriegst du da deine vier Tacos und das war's. Und auf der Rückseite neben dem Burgerladen ist ein Kaffeeladen. Ich weiß jetzt den Namen gar nicht mehr. Ich kann den Kaffee da nicht trinken. Das ist so ein Natural Wash, das riecht so nach Schweinestall, das ist dann too much für mich. Ja, es gibt auch da totale Ausschläge, ähnlich wie beim Naturbaum, wo man sagt, ey, das kannst du nicht trinken. Das geht nicht. Und das gibt's natürlich auch beim Kaffee und das muss halt schon irgendwie alles sauber und vernünftig und trinkig sein. Aber diese Ausschläge gibt's halt nach oben und nach unten auch.
Ich denke, das große Geheimnis dieser Autogrills in Italien ist der Durchlauf der Maschinen.
Ja.
Dass die halt letztlich auch durch die Preispolitik ständig die Maschine am Laufen haben und dadurch schmeckt der Kaffee schon einmal bewusst anders, wenn man nicht weiter schmeckt. Aber das größte Problem ja der meisten Kaffeemaschinen in Deutschland ist, dass die tot stehen, so als würdest du halt mit dem Ferrari irgendwie durch die 30er-Zone fahren und das dauerhaft und dann können die keinen einigermaßen guten Espresso erbringen.
Ja. Das ist richtig mit den Maschinen. Die Problematik ist halt nur, die machen sie nie aus und nie sauber.
Okay. Und auch das schmeckt man. Das stimmt.
Und das ist ja, also, wenn man das wirklich mal mit Bewusstsein probiert, es schmeckt halt verbrannt und so ein bisschen ölig. Also, auch die Crema ist ja sehr ölig. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt niemandem seinen Kaffee, um Gottes Willen, in Italien am Autogrill madig machen. Wenn ich jetzt über den Brenner fahre, würde ich ihn auch trinken, ja? Aber es hat jetzt nichts mit einem wirklich geilen Espresso zu tun. Und Kaffee ist ja noch schlimmer als Wein, weil du kannst ja heute in den guten, du kannst ja einen guten Wein, also gehst zu Lobenberg, guckst dir die Punkte an, bestellst einfach 5 Weine für 95 Punkte. So.
Ja.
Ob dir der Wein jetzt schmeckt oder nicht, ist erstmal
ist ein anständiger Wein.
Sekundär. Ist ein wirklich guter Wein mit einer geilen Qualität. So bums aus. Ja. Aber wenn du beim Kaffee, weißt gar nicht, wo du bestellen sollst. Jeder Kaffee ist anders, jede Aromatik, du weißt ja gar nicht, was du tun sollst. So, und was machen die Leute? Und das finde ich ja auch mal ganz, ganz schlimm, wenn du in gute Restaurants, Restaurants sowieso, aber wenn du in gute Hotels gehst. Was gibt es? Es gibt das Produkt von dem Schweizer Konzern. So, und das verstehe ich immer nicht, weil auch da haben wir einfach natürlich auch intern, auch in der Familie oder wie auch immer, ist Kaffee natürlich ein wichtiges Thema, drüber philosophiert. Und die eine Seite sagt bei uns immer, ja, Sebastian, du willst immer viel zu viel Qualität und das und das und das. Sag ich, aber wenn ich in ein gutes Hotel gehe, in ein 5-Sterne-Hotel, warum in Gottes Namen kann man da nicht eine kleine, einkuppige Maschine und einen geilen Kaffee kaufen? So, warum muss ich den Kaffee mit N trinken? Und der schmeckt wirklich. Also wir waren jetzt in Portugal im Urlaub, super Hotel, Relais Chateau, alles mega, Sterne-Restaurant, alles super, super, wirklich mega, mega. Auch eigenes Weingut dabei, eigene Olivenöl. Was gibt's morgens zum Frühstück? Super Frühstück auch. Also nicht irgendwie so ein Frühstück, ein Croissant und eine billige Scheibe Käse, sondern super Frühstück. Gibt's ein Espresso? Sag ich, das kann nicht sein. Das passt halt nicht. Mhm. Aber da hört halt das Qualitätsdenken oder die Sensorikbereitschaft bei den Menschen leider auf. Und es ist halt, man eckt an mit solchen Dingen. Es gibt auch ganz, ganz, weißt du selber, ganz viele 3-Sterne- oder 2-Sterne-Restaurants, die einen Katastrophenkaffee schicken.
Katastrophal.
Und das verstehe ich nicht. Ja. Und das kann man auch nicht damit erklären.
Was machst du, wenn du in Portugal bist beim Frühstück und da gibt's ein Espresso?
Ja, ich brauche halt meinen Coffeeshot. Die
Brühe runter oder?
Nee, okay. Ich brauche halt meinen Coffeeshot als Junkie, als Kaffee-Junkie. Ja. Ich trinke die Hälfte und ich möchte halt keinen Kaffee mit Zucker trinken. Ne? Ich trinke die Hälfte, ich mach die Augen zu. Nein, aber Kaffee ist für mich einfach, also mir schmeckt es einfach, ein Flat White zu trinken. Mir schmeckt dieses Getränk einfach und meistens ist es auch das Erste, was ich am Tag zu mir nehme und ich check dann die ersten E-Mails und es ist einfach so ein Ritual und es gibt ja Menschen, die stehen auf und machen sich sofort zu Hause die Kaffeemaschine an, sonst würden sie die Augen gar nicht aufbekommen. Das ist bei mir zum Beispiel überhaupt nicht so. Also für mich ist Kaffee ist für mich kein Mittel zum Wachwerden, sondern für mich ist es wirklich Genuss. Und ich freue mich nachher, ich meinen Sohn abhole und dann, der hat einen Kumpel dabei und dann fahren wir in den Laden, wollten Pizza essen und freue ich mich da. Und das ist auch totale Chefsache, da den Kaffee zu machen, mir den Kaffee zu machen, Kaffee zu trinken. Mir macht das wirklich so.
Findest du Kaffee und Speisen passt?
Nee, ich glaube nicht. Dann aber ohne Milch, Espresso zum Dessert, irgendwie sowas, aber hat er dann schon viele Bitterstoffe? Ist ja ähnlich wie beim
Olivenöl. Das vielleicht so als Bindeglied hin zu den Speisen, das ist da und das ist bereichernd. Also wenn ein Stück Fleisch und dazu, also
nicht würde als bestimmt funktionieren,
sondern
das würde funktionieren, weil es hat ja immer spannend. Ja, hat ja so diese Kaffeearomatik auch so scharf angebratenes Fleisch oder scharf angegrilltes Fleisch auf der Sizzle Zone.
Okay, hättest du das auch? Hattest du mal, nee, kenne ich nicht.
Ja, wenn du dir einen geilen Grill kaufst, dann hast du ja, also musst du nicht, aber wäre schon von Vorteil, dann hast du ja diese Sizzle Zone, heißt das. Da gibt's auch so, also wenn du dieses Rabbit Hole YouTube und Sizzle Zone eintauchst, dann musst du eine Woche Urlaub nehmen. Und das ist ja praktisch, ist wirklich Wahnsinn. Und das ist praktisch 800 Grad, wo du dann das Steak wirklich nur eine Minute, also eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, brauchst gar keinen Riesengrill, sondern brauchst nur diese Sizzle Zone und dann irgendwie einen Ofen mit 150 Grad oder so. Und dann legst du das Fleisch drauf, links, rechts, und dann hat es wirklich diese Aromatik, die Poren verschließen dich, der Saft bleibt drin, es tritt nicht aus, und dann musst du es ja nur noch indirekt garen und dann ruhen lassen, dann hast du ein geiles Stück Fleisch und diese Sizzle, also kannst, das ist so lustig, wenn die das so erklären und, aber wie gesagt, in jedem Bereich, auch was Food antrifft, gibt's halt totale Freaks. Ich wusste das bisher jetzt auch gar nicht so krass. Die sind halt verrückt. Also bitte nicht bei YouTube Sizzle Zone eingeben. Dann seid ihr raus. Ihr seid wirklich raus. Ganz schlimm.
Urlaub ist gelaufen. Gibt's für dich die Weinkombination mit Speisen, die dich nachhaltig beeindruckt? Also gab's für dich mal diesen Moment schlechthin?
Also wir hatten einen großartigen Abend bei Jörg Müller auf Sylt. Und da waren zum Beispiel ein paar Leute mit dabei, aber da stand der Wein auch total im Vordergrund. Es war eines der
ist dort ja einfach.
Ja, genau, eines der famosen Events mit dem Ingo Hillen, mit dem Ingo, und der hatte damals eingeladen, und es gab und die Jungs, die es jetzt hören, die mögen es mir wirklich verdenken. Ich komme jetzt auf den Gang gar nicht mehr. Es war, glaube ich, Fasan mit Trüffel. Also großer Klassiker von Jörg Müller mit 90 Ramone Magnum Montrachet. So, und da muss ich wirklich oft dran zurückdenken, weil das war praktisch, ja, als wenn der liebe Gott einmal Essen und einmal Wein aus dem gleichen Füllhorn kreiert hätte. So, und das war wirklich grandios, und sowas vergisst man auch nicht. So, und das war so in meinem Leben das Beste und Krasseste. Und ich mag ja auch französische klassische Küche, und das macht Jörg Müller ja auch. Und der Ben hat das dann mit dem Ingo zusammen da rausgesucht. Und es war damals, war Ramone, hatte noch einen anderen Status, glaube ich, als heute. Und war so ein bisschen Avantgarde, und das war großartig.
Cool. Ja. War das der Wein deines Lebens, oder?
Nee, Wein des Lebens gab es, glaube ich, nicht. Gibt's, glaube ich, nicht. Also ich finde, es kann auch, wenn du mit tollen Menschen ein Stück Fleisch auf der Sizzle-Zone anbrätst, kannst du halt auch, sage ich mal, und das sagt man uns Sommeliers oft nach, das ärgert mich oft. Und das hast du ja vorhin auch angesprochen, ne? Die Leute sind immer nur Instagram und das und das, und man macht das. Ey, nee, es gibt auch geile Weine für 15 Euro, die man mit tollen Leuten zusammen zu einem Stück Fleisch und ein paar Kartoffeln und gegrillten grünen Spargel mit einem guten Olivenöl, ein bisschen Parmesan, also relativ rudimentär, eine geile Pulle für 15 Euro aufmacht und sagt, ey, krass, was ist das für ein nicer Wein? Und das sind ja eigentlich...
Aber sowas wird meistens dann auch nicht fotografiert oder auf Insta gestellt, aber die Momente,
ja, Schuss, genau,
wir die oft haben und das einfach auch genießen und dann aber auch so die Einfachheit genießen können, dass man da nicht einen Feuertanz drum machen muss und dann...
Ja, und das war, was ich von erzählt habe, neulich in Berlin, und dann mit den Freunden von meinem Sohn auch abends noch nach Neukölln in ein Restaurant gefahren, und dann, wir sind jetzt auch noch nicht über 18, das heißt, da hat jeder ein Glas bekommen, einen Schluck bekommen, und da gab's einen Wein aus dem Jura, kostet da irgendwie 55 Euro, 60 Euro, und das habe ich auch gepostet, weil ich habe geschrieben, was eine richtig gute Flasche Wein. Eine richtig krass gute Flasche Wein. Und da verwehre ich mich ja dann auch zu sagen, komm mal die Nachfrage, ey, wie viele Punkte gibst du? Ist mir total schnuppe, wie viele Punkte? Ob der jetzt 87 hat oder 94, ist völlig egal, weil du kennst ja gar nicht meine Prinzipien, wie ich bewerte. Das ist mir total schnuppe. Eine richtig, richtig gute Flasche Wein. Und wenn du das hast an so einem Tag und bekommst, ja, ich meine, was Besseres kann ja nicht passieren.
Sind Bewertungen für dich wichtig? Also findest du es
früher,
cool, dass Weine
früher,
bewertet werden? Ja. Früher, okay. Mhm. Hast du denn noch Wein gekauft?
Nee, gekauft nicht, aber früher war das natürlich so ein bisschen das Produkt in so ein Punkteschema zu pressen, um zu sagen, okay, ist das eine gute Preis-Leistung. Aber ich glaube, dass in den letzten Jahren so diese ganze Parkerisierung der Weine ja auch total abgenommen hat. Also es gibt genug Winzer, die mir erzählen, die irgendwie 100 Punkte für irgendwas bekommen und dadurch keine Flasche mehr verkaufen.
Echt?
Meistens ja sowieso ausverkauft. Ist ja völlig, also ja. Wenn Wein 100 Punkte bekommt, ist er eh ausverkauft. So, aber ich glaube einfach, dass diese ganze Social Media, digital, dass das so ein bisschen diesen ganzen Bewertungen und Parker einfach den Rang abgelaufen hat und man hat so seine Community, wo man halt schaut und was man machen kann und ob der einmal eine gute Flasche Wein empfohlen hat oder nicht. Und ja.
Sammelst du Wein?
Nee.
Nicht, dass du das eine Weingut oder das andere halt Jahr für Jahr kaufst und dann irgendwann im Alter davon zu profitieren.
Nee. Also gar nicht. Hab jetzt auch nicht die Immobilienzustände, dass das funktionieren würde. Es ist immer was Nettes im Haus. Also wird sich jetzt niemand beschweren, wenn jetzt 20 Leute hier anklopfen und sagen, wir hätten jetzt, wenn wir uns gerne hinsetzen, eine gute Flasche Wein zusammen trinken, das funktioniert. Aber so diesen riesengroßen Keller habe ich nicht. Nee.
Ist Weinservice für dich wichtig, sowohl im Restaurant als auch, keine Ahnung, zu Hause?
Ja. Gibt nichts Schlimmeres.
Auch in deinen Läden?
Ja. Dreh ich durch. Gestern hat jemand wieder die Kapsel abgebissen, bin ich durchgedreht. Warum man eine Kapsel nicht vernünftig mit dem Kellnermesser abschneiden kann. Doch, mega wichtig.
Das ist ein Heiligtum für dich, ne?
Die total.
Ey, erklär abbeißen. Mal den Leuten, wie man eine Kapsel richtig abschneidet, bitte, oder wie man sie abreißt.
Ja, warte, ich muss mal hier, also ich habe jetzt hier, lustigerweise habe ich jetzt beim San Leonardo die Kapsel einfach abgezogen, weil ich wollte nicht abschneiden, weil man das vielleicht hört. Wenn man das vielleicht hört, warte ich mal. Also normalerweise hast du ja ein Kellnermesser und da muss man jetzt auch kein Kellnermesser für 100.000 Euro kaufen, sondern diese ganz normalen, wie heißen die, Pull-Tab, glaube ich, ne?
Ja, genau.
So, die kosten irgendwie, keine Ahnung, was kosten die?
2,90 Euro, oder?
Ja, für uns ja, aber 15 Euro im Laden oder so. Ja. Und dann hast du, der Vorteil vom Pull-Tab ist, wenn man es macht, ist jetzt mal jetzt hier, jetzt kann man so, also klick, warte, wahrscheinlich hat man es nicht gehört. So, dann hast du ja dieses kleine Messer, was man da rauszieht und es ist wirklich scharf. Also es hat wirklich einen guten, wie heißt man, Wellenschliff halt, heißt das, glaube ich, ne? Also wirklich viele Zacken. Und dann hast du vorne, da ist nämlich auch ein Zacken, die Spitze, und dann setzt du halt unter dem, beim Flaschenhals an der Wulst unten, nicht oben, unten an und ziehst einfach drumherum dieses Messer und dann machst du noch einen Cut praktisch in die andere Richtung nach oben und ziehst du die Kapsel an. Ich weiß gar nicht, ich habe bis heute nicht verstanden, wo die Problematik darin liegt. Und das ist wichtig, ja. Aber da bin ich schon ein bisschen nerdy, das ist schon ein bisschen Nerd-Talk. Also auch wenn jemand eine Flasche Wein aufmacht mit dem Kellnermesser und dann zum Gast geht und den Kork nicht abmacht, da bricht die Welt für mich zusammen. Weil ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, weil ich sage, ja, aber du machst doch die Flasche Wein auf. Weil wenn man jetzt den ganz klassischen Sommelier-Service sieht, ja, sag mal, du bist jetzt bei einem Wettbewerb, bei einer Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, name it, da legst du ja auch nicht das Kellnermesser mit dem Korken irgendwo hin, sondern du machst klassischerweise ja den Korken ab, machst ihn vielleicht ein bisschen sauber, legst ihn auf einen Teller mit einer Serviette drauf und gibst ihm Gast zum Riechen. Ob das heutzutage immer noch die richtige Idee ist, dem Gast das zu riechen zu geben, ist ja völlig egal. Aber rein vom Handling her machst du das ja. Du lässt das Kellnermesser nicht mit Korken da liegen. So, also kannst du das doch auch so machen. Das ist mir sehr wichtig. Also es sind so klar, da lachen immer alle, das mag gut möglich sein. Aber ich finde es auch wichtig.
Sind aber die Prinzipien, weil, also sonst fängt man an, mehr oder weniger auch zu verrohen und dann Zirkus draus zu machen, also einen negativen Zirkus, dass es kein Stil in dem Sinne mehr gibt, ja.
Ja,
was das macht ihr darüber hinaus? Also irgendwie Gläser avenieren, dekandieren,
wir karaffieren viel.
Champrieren.
Ja, wir karaffieren viel. Ich finde, man sollte auch immer, bevor man ein Glas nimmt, nochmal reingucken, ob das Glas jetzt wirklich sauber ist. Ja, aber sonst machen wir jetzt nicht viel Brimborium. Wir karaffieren halt viel. Tatsächlich. Ja. Aber wir haben gute Gläser.
Was, Über was lachst du, wenn du das beim Service siehst? Also wenn sie anfangen mit dem Belüfter zu arbeiten oder mit, keine Ahnung, mit dem Wärmestab oder mit dem
Kühltralala
oder...
Ich habe bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt wird ganz Deutschland aufschreien. Ich habe bis heute den Hype mit irgendwelchen Schuhen, Dönern, Säbeln, eine Champagnerflasche aufmachen nicht verstanden. Ich habe es bis heute nicht kapiert, was der Quatsch soll. Wieso kann man eine Champagnerflasche nicht einfach so aufmachen? Auch das ist ja die hohe Kunst, eine Champagnerflasche aufzumachen.
Ja.
So. Also ja. Oft, es ist
das auch im richtigen Winkel zu halten, auch an der richtigen Seite zu drehen. Das klingt immer total affig und lächerlich, aber die meisten drehen ja oben. Und das ist ein ganz anderes, Gewichtigkeit letztlich in der Flasche.
Ja.
Und dass man halt eine Flasche von unten dreht.
Ja, richtig.
Kennen und wissen die wenigsten eigentlich, damit du es ja, halt leise und gefühlvoll öffnen kannst.
Genau. Und wie oft sitzt du in einem Restaurant, auch guten Restaurants, und auf einmal macht's plopp und dann sage ich immer, okay, Flasche ist offen. Ja. So, und das, ja, es ist, Der Kollege hat's geschafft, ja. Es ist, aber ich glaube, dass diese, also ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass vor 20 Jahren, wenn es einen Wettbewerb in Deutschland gibt oder gab, dass die Zahlen 3-4 Mal so hoch waren an Menschen, die so einen Sommelier-Wettbewerb durchmachen oder mitmachen möchten als heute. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ich habe jetzt keine belastbaren Zahlen.
Ich glaube aber weil es natürlich da auch, es gab auch mehr Wettbewerbe, es gab auch teilweise renommiertere Wettbewerbe. Ich glaube aber, es ist auch die Frage der Anerkennung damals gewesen. Heutzutage bist du halt relativ schnell irgendwie hip, wenn du dich einmal durch Insta kämpfst und deine 500 Likes hast. Und diese Anerkennung musst du dir früher auf eine andere Art und Weise erarbeiten, eben durch Wettbewerbe und die daraus resultierende Publikation, die dann irgendwo entsteht, um deinen Namen irgendwo auch aufzubauen. Also du hast eine andere Art letztlich auch dein Renommee aufzubauen als heute. Mhm. Und heute haben es die wenigsten nötig, also dafür brauchst du halt auch manchmal weniger Wissen, weniger Erfahrung, denke ich mir.
Ja. Ja,
welche Weingläser nehmt ihr? Weil du vorhin gesagt hast, solche Gläser sehr wichtig sind.
Ja, ich habe ja meine eigenen, die ich selber gemacht habe, von Stölzl damals.
Okay. Auch. Nimmst du auch nach wie vor im...
Ja, ja, genau, ja, ja.
Im Laden. Und hast du auch zu Hause?
Habe ich auch zu Hause, ja.
Ja.
Habe ich auch zu Hause, aber dann zum Versaltus und ja.
Wie war das Projekt? Also wie hast du das, wie bist du damit umgegangen? Also Stolz ist zu dir hingekommen, hat gesagt, wir brauchen ein neues Riesling-Glas. Sebastian, du kannst Riesling, mal. Und dann hast du dich hingesetzt und hast einen auf dem Bierdeckel.
Ja, ist wirklich schon lange her. Das ist, ist auch schon...
Echt, 15 Jahre? Oder?
15 Jahre, ja, 15, 16 Jahre. Okay. Und wie das kam, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber... damals auch relativ viel für Stürzle gemacht durch den Christian über Sommelier Consult und ich glaube, das kam dann so und dann, ich glaube, dass Christian es vorgeschlagen hat. Also irgendwie war das so aus dem Gespräch, aus dem Restaurantbesuch und dann haben wir das gezeichnet. Das ist eine ganze Serie und ist gezeichnet, waren auch mehrmals in Krimmitschau.
Weißwasser, sorry,
ja. Ich habe jetzt an Eishockey gedacht. Weißwasser Krimmitschau. die beiden Eishockeyvereine im ehemaligen Osten, ja. Und dann in Weißwasser neben dem Aldi. Und dann sind wir da aus Dresden da über die Panzerplatten auf der Autobahn dahin geballert.
40 Minuten für 15 Kilometer oder so, ne?
Das ist Wahnsinn, kann man sich vorstellen. Bum, 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 bum. Ja. Ja, und ist ein super Glas, auch von der Preis-Leistung heute immer noch und wird immer noch sehr viel verkauft. Ja. Super happy.
Was war für dich wichtig beim Malen? Also war die Form ausschlaggebend? Hast du dir schon vorstellen können, was an dem Glas auf den Wein einwirkt? Oder?
Ja, und ja, gut, das war ja damals eine Zeit, das war ja, gab es ja relativ wenige Weingläser. Und der Punkt, der im Vordergrund stand, war schon einfach ein sehr gutes Glas so für die mittlere Gastronomie zu machen.
Okay.
Es ist ja maschinell gezogen. Nicht mundgeblasen, sondern maschinell gezogen und hat dadurch auch eine sehr gute Standfestigkeit. Also die Sollbruchstelle ist einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr stabil. Und heute immer noch super zufrieden und nehme ich jetzt, also so für den, kann ich ja sagen, für den Weißburgunder habe ich praktisch das Bordeaux-Glas heute Abend, heute Mittag, wir haben gar nicht, sagen wir mal heute, wir sind heute Abend, hä? Heute Abend für den Weißburgunder habe ich das von Schürze das Bordeaux-Glas genommen und für den San Leonardo habe ich das Burgunder-Glas von, weil ich das aber von Salto.
Ja, es war aber mehr Learning by Doing oder hast dich vorher extrem belesen und
Learning by Doing.
Kaum Literatur übergelesen. Okay.
Nee, cool. Und es kostet auch Geld, also die ganzen Samples kosten ja richtig Geld, ne? Kannst nicht einfach irgendwelche Gläser da, weißt ja selber, kannst nicht einfach da 1000 Gläser irgendwie blasen lassen und sonst kostet richtig Kohle und dann hat es irgendwann gepasst und dann wurde auch viel angepasst. Also früher gab es ja auch noch die ganzen Dessertgläser dazu, die gibt's heute gar nicht mehr, weil sie auch faktisch gar keine Bewandtnis mehr haben, weder, also zu Hause sowieso nicht. Dann nimmst du halt das Universalglas für einen Dessertwein, wenn du es unbedingt benötigst.
Aber es ist ein schönes Projekt gewesen, also auch ein sehr erfolgreiches Projekt. Ich glaube, es
war ja sehr erfolgreich.
Ja, auch teilweise vom VDP eingesetzt.
Ja, ja.
Und es ist schon cool, wenn du eine Situation hast, wo alle aus deinen Gläsern.
Ja, fast ohne Marketing. Fast ohne Marketing und das auch viel in Amerika verkauft. Also ich würde jetzt mal sagen, sind weit über 100 Millionen Gläser verkauft worden.
Wow.
Ja, ja. Also eigentlich ist Amerika so der wichtigste Markt, wenn man sich die Zahlen so anschaut. Ja. Also es ist schon, und das, ich glaube, man sagt, so eine Halbwertzeit von so einem Glas ist so unter 10 Jahren und wie gesagt, jetzt fast 20 Jahre am Markt.
Sehr cool, Glückwunsch dazu.
Danke, danke.
Ist die Mosel wirklich deine Lieblingsweinregion?
Wer sagt das?
Keine Ahnung, ich hatte das Gefühl.
Nee. Doch, ich mag die Mosel sehr gerne. Lieblingswein, ja, aber. Lieblingsweinregion. Ich bin halt viel unterwegs. Ich könnte jetzt gar nicht sagen. Also Weinregion, also man muss ja so anfangen. Wir hatten das Thema ja vorhin schon mal angesprochen.
Angeteasert.
Es gibt ja keine Weinregion, wo es scheiße ist. Also es gibt ja keine Weinregion, wo du sagst, es ist hässlich. Ich will hier wieder weg. Also im Normalfall hast du in Weinregionen immer. Du hast immer gute Restaurants, du hast, jetzt wo du Mosel sagst, man, wir haben, an der Mosel fehlt viel, viel, viel Mittelbau, aber du hast ja 3 Sterne an der Mosel, das ist ja total verrückt. Es ist immer schön, es ist zumeist gutes Wetter, es sind Menschen, die im besten Sinne bäuerliche Landwirtschaft betreiben, also die was mit ihrer Hand schaffen, mit ihrem Herzen schaffen, und natürlich ist die ein oder andere Region ein bisschen spektakulärer, ob das jetzt Porto ist oder die Mosel, es mag wahrscheinlich ein bisschen spektakulärer sein als, was weiß ich, der Rheingau, aber oder der Mittelrheingau, aber trotz alledem sind es ja immer, also immer wenn ich in einer Weinbauregion bin, habe ich auch so einen Herzschmerz, ne? Also ich freue mich auch da, ähnlich wie bei den Restaurants, ich freue mich immer, da zu sein, mit den Leuten zu reden. Also jetzt auch in Portugal waren wir in Colares und dann hatten wir dann da auch das Tasting, praktisch mit Blick auf diese alten Weinberge und mega, also wirklich mega, großartige Weine, super Wetter, und dann einfach mit dem Winemaker ganz entspannt zu reden. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, welches Holz, wie viel getoastet, wann denn, wie lange denn abgelagert und so. Die Zeiten sind vorbei. Also dieses wirklich nerdige, terrierartige Nachfragen. Wie viel pH-Wert hatte der mal? Wie viel Restzucker? Und war der jetzt 18 Tage oder 19 Tage nach oben, nach unten? Also das interessiert mich überhaupt nicht, sondern mich interessiert tatsächlich das absolute Endprodukt und wie die Strategie des Winzers aussieht oder des Menschen, die dahinter steht. So, und
wonach fragst du dann? Wenn du
heute, ja, so ein Gespräch heute,
ich frag, sondern
ja, einfach wann das angebaut worden ist, was die Idee ist, das kommt aber ja im Gespräch oder das kommt ja dann, wenn man den Wein probiert. So, und die Mosel hat natürlich, oder wir haben einen Vorteil hier, wir brauchen, keine Ahnung, 1,5 Stunden, 1,25 Stunden zur Mosel. Und dann bist du halt da. Ja. So, und ist jetzt auch kein Geheimnis, dass der Julian Hart, den ich für den besten oder einen der besten Winzer in der Mosel halte, ein sehr guter Freund für mich ist. Also ist man da auch schon mal. Und das ist so ein bisschen die Mosel. Heißt aber nicht, dass ich nicht gerne in den Rheingau fahre oder in die Pfalz oder nach Rheinhessen oder wo auch immer hin. Oder nach Baden.
War schon mal der Wunsch, da selber einen Wein zu erzeugen?
Ja, ich hatte ja damals.
Wolltest du selber im Weingut?
Ja, ich wollte Winzer. Eigentlich wollte ich ja Winzer werden. auch nach meiner Lehre. Echt? In der Gastro. Und dann kam ja dieser 2000er Jahrgang in Deutschland bei Reinhardshausen und das ging dann noch, so, dann hatte ich geguckt, was man machen kann und gesagt, okay, ich mache aber erstmal weiter Gastro und alles und super, aber und dann kam halt dieser krasse Jahrgang 2003 in Südafrika und danach habe ich das halt ad acta gelegt. Weil das war schon, also wir wissen ja alle, 2003 war sau heiß gewesen und das war richtig hart. Also richtig hart auch für einen Praktikanten aus Deutschland, dann wirklich von 6 Uhr, 7 Uhr morgens, dann fängst ja, 6 Uhr ist schon zu spät wahrscheinlich, aber gehst ja 5, 5:30, wenn die Sonne aufgeht, gehst ja in Weinberg und misst die ganzen Trauben und dann fängst du irgendwann an zu lesen, das machen dann aber irgendwann die anderen, weil du kannst, das schaffst du gar nicht in der Hitze. Und dann musste nachts nur aufstehen, alle 2 Stunden, dann klingelt der Wecker und dann machst du Remontage, Pigeage, das machen die ja nicht, sonst macht ja irgendein Praktikant. Und das war schon richtig hart. Also richtig, richtig, richtig hart. Und danach habe ich dann gesagt, okay, könnt mich gerne alle mal gern haben. Nix Winzer. Ist vorbei. Meine Karriere als Winzer ist vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat.
Wo würdest du denn mal gut haben, wenn ich einen schenken würde?
In Südafrika,
also frei Wahl über einer Welt?
Südafrika.
Echt? Wegen der Landschaft, wegen der Weine, wegen der Menschen, wegen...
Ich bin ein großer Südafrika-Fan und war auch seitdem, was kann ich, 7, 8 Mal nochmal da und fahre da auch immer wieder gerne hin. Ist so mein... Hat so das Perfekte für mich. Also gerade so, also die Winelands, Cape Town, Stellenbosch ist ja auch nur so, ja, 1:10 von Cape Town entfernt. Du hast es war richtig heiß, aber du hast abends musst du immer eine Jacke mitnehmen, weil halt der Wind vom Ozean reinbläst. Und du hast super Gastro, die für uns als Deutsche mega gut zu bezahlen ist. Also gibt's halt, also wenn man jetzt wirklich unter den Gesichtspunkten Lebensmittelpunkt, Weingut, wo, würde ich sagen, dort tatsächlich.
Okay.
Cool. Wenn man so alles in einen.
Ist Südafrika unterbewertet? Oder findest du welche Region?
Ich trinke wenig südafrikanische Weine. Das ist das Schlimme daran.
Echt?
Ja, weil
Südafrika
zu fruity, zu Touristen. Ich sag's immer, sind Touristenweine und die meisten werden ja wirklich an Touristen verkauft. Da gibt's natürlich ein paar sehr, 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 sehr gute Weine. Cartolocci und jetzt komme ich nicht auf den Namen. Sag mal eben, was der Henrik ab. Jetzt stehe ich auf dem
Eben Sadi.
Genau, Eben Sadi, genau. Richtig gutes Zeug. Aber so dieses dieser normale Sauvignon ist halt überhaupt nicht meins. Und sie verkaufen es halt, sie sind halt ausverkauft, sie verkaufen es halt an die Touristen, die finden das super, aber ich finde es, wenn so ein normaler Sauvignon für, da kostet er dann im Restaurant 10, 11 Euro, wenn der so ein bisschen Wärme hat und nicht mehr richtig arschkalt ist, der ist untrinkbar. Das ist aber auch meine Präferenz. Ja, ist ja wirklich so. Ja. Und die Rotweine sind natürlich mega gut, aber du trinkst ja auch wenig Rotwein vor Ort bei den Temperaturen. So, und leben halt viel vom Sauvignon und vom Chenin und ist jetzt nicht mehr, ich finde es eher vom Land her und vom Essen und vom Reisen und von der Natur her, das ist eher so meins, aber ich würde ein Weingut, würde ich trotzdem machen.
Okay.
Ja.
Und der bewertet ist welches, welche Region?
Gibt es sowas noch, eine unterbewertete Region?
Viele sagen Portugal, aber sagen viele. Aber vielleicht irgendwie so, ich hätte vielleicht gedacht, irgendwie Moldawien oder sowas.
Ja, keine Ahnung, kenne ich mich gar nicht aus.
Es entstehen da ja teilweise schon ganz, ganz interessante Sachen, aber
ja,
meistens ist es ja nur unterbewertet, wenn du es nicht zu greifen bekommst oder wenn es nicht rüberkommt. Oder Südamerika vielleicht.
Südamerika vielleicht. Portugal hat halt das Problem, dass die Leute die Rebsorten nicht aussprechen können. Ne? Das ist halt ähnlich wie Griechenland. Also auch gab ja mal diesen griechischen Hype.
So ist es auch nicht.
Ja, aber es gab ja mal diesen griechischen Hype und wenn die natürlich ihre Schrift da drauf haben, ist natürlich mega schwierig. Ja. Für alle, die Rebsorten irgendwie auszusprechen, ne? Ja, sonst.
Wir haben ein bisschen Training, sollte es auch gehen.
Ja,
jede Region. In Deutschland oder Österreich aber nicht, ne? Ich glaube, es ist alles sehr präsent und
alles sehr präsent. Ja. Alles, was wir jetzt nennen, ist dann morgen sowieso keine Unterbewertung mehr zu merken. ist genauso, wenn dich jemand fragt, kennst du eine unterbewertete Aktie? Ja, aber ist nicht mein Job. Gibt genug Leute, die sich darum kümmern, wenn jemand sagt, die ist unterbewertet, ist die morgen nicht mehr unterbewertet. Also, das ist ja same.
Wo würdest du nochmal arbeiten?
nochmal arbeiten?
Also wenn du jetzt in einem Restaurant, keine Ahnung, für eine Woche arbeiten könntest und ohne Verantwortung, sondern einfach um das Restaurant zu genießen und vielleicht irgendwie den Flow, die Energie, das Timing, die Karte. Gibt es da irgendwie...
Ja, tatsächlich habe ich das irgendwann vor, wenn ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich nur sage, ey, ich mache nochmal ein Praktikum irgendwo 4 Wochen. Ob die das dann so cool finden dort, weiß ich nicht. Aber das ist tatsächlich... Ja, ist eine Idee, dass man auch nochmal sagt, man geht nochmal in Weingut, man geht nochmal ins Restaurant irgendwo anders, und das ist dann natürlich ein relativ hochbewertetes. Franzen in Stockholm, nicht in Kopenhagen, Stockholm.
Ja.
Finde ich mega gut, auch wie die das machen, ist so mit für mich das, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe, so die Nummer 1. Gar nicht, weil es...
Küche oder Weinseite?
Alles zusammen. Also...
Okay.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das beste Essen ist, was ich jemals bekommen habe, aber es ist von allem, vom Service, vom Wein, von der Coolness, vom Gebäude, von der Explosivität der Aromen, vom Empfang, vom Digestive, ist es, ich weiß gar nicht, was man besser machen könnte in einem Restaurant.
Okay.
So, das wäre so die eine Sache, ja.
Der Weinladen deines Lebens? Also warst du mal in einem Laden so begeistert, dass du sagst, wow, wie die das hier machen, ist mindblowing.
Du meinst,
oder gibt's so viele,
zum Einkaufen,
wo du sagst, weil dir auch
zum
viel
Einkaufen
reist.
Oder zum
Einkaufen und, oder Weinbar. Also gar nicht Restaurant, sondern rein, wo der Wein im Mittelpunkt steht und die Leute genau für Wein leben.
Ja, gibt's ja viele, klar. Ist ja auch dein ehemaliger Laden, Weinkulturbar, aber auch die Freundschaft in Berlin. Einen haben wir schon angesprochen vorhin. Es gibt auch noch die Weinbank in Ehrenhausen in der Südsteiermark. Die machen auch einen großartigen Job mit einer super Weinkarte.
Okay.
Aber es gibt wirklich ganz, ganz viele. Aber das Lustige ist das, was ich immer sage, am langen Ende gibt es für 84 Millionen Einwohner in Deutschland viel zu wenig Weinbars.
Ja.
Also diese klassische Weinbar gibt es ja. Du warst ja auch keine klassische Weinbar. Weil sehr viele Weine auf der Karte. Also die klassische Weinbar, also die man vielleicht weißt du, zu viel Wein.
Ja.
Und das Thema Wein sehr, sehr intensiv ausgerollt. So, aber ich sag mal, so die klassische Weinbar, wo du hingehst, also ich denke da mal an Paris, ne? So Paris ist da so ein bisschen mein Vorbild vom Denken her. Du sagst, ey, du gehst mit 4 bis 6 Leuten irgendwo hin, hast Charcuterie, ein bisschen Käse, von mir aus einen warmen Gang, und dann hast du da 100 Weine auf der Karte und dann kannst du da das aussuchen. So.
Maximal. Also vielleicht auch 20, 30 oder so,
Und
wo es einfach um Gesellschaft und Wein trinken geht und einfach sitzen, quatschen.
Ja. Und das ist aber ja vielleicht eine Sache, womit man auch gar nicht so viel Geld verdienen kann in Deutschland. Deswegen gibt es das nicht, höchstwahrscheinlich. Ich denke, das
kann
ist der
nicht?
Grund. Boah, nur mit Charcuterie und nur mit 20 Wein? Ja, da muss halt aber natürlich, oder das Publikum. Also es haben ja ein paar probiert, auch in Köln mal, aber vielleicht fehlt das Publikum dann dafür, weil sie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und du musst halt immer da sein.
Ja, das ist das größte Problem dabei, dass man halt immer zugegen sein sollte, um als Ansprechpartner irgendwie zu fungieren. Weil eine Weinbar gehen ist für mich wie ein Friseurbesuch. Man möchte hingehen, möchte sagen, wie immer.
Mhm. Ja, oder eben nicht. Oder eben sagen, ich nehme genau
oder
das Gegenteil von da. Ja, ich nehme genau das Gegenteil.
Dann Pizza-Wein-Imperium. Ist eigentlich schwerwiegend auf Pizza oder auf Wein? Wo siehst du selber die Kernkompetenz?
Wir können den Wein so kalkulieren, weil wir mit der Pizza Geld verdienen.
Okay. Aber ist es eher ein Weinladen oder ein Pizzaladen, wenn du es jetzt das außen vor stellst?
Das ist eine sehr gute Frage, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Die Pizza würde auch, wenn wir morgen sagen, wir verkaufen keine Weine mehr, würde der Laden trotzdem funktionieren. Umgekehrt glaube ich nicht. Also davon, dass man davon leben könnte.
Ja.
Tatsächlich ist der Gedanke ja irgendwann mal ein bisschen kürzer zu treten und das zu machen, was ich vorhin angesprochen habe und einfach nochmal ein bisschen zu reisen und so ein bisschen Work and Travel, ne, was man irgendwie mit 18, 19 machen sollte. So sagen, man geht 4 Wochen in Weingut, 4 Wochen in Restaurant nochmal, 4 Wochen in eine Weinbar, dann macht man wieder einen Monat gar nichts, dann wieder ein anderes Restaurant. Das würde mir tatsächlich Spaß machen.
Es gibt in der Tat wenige Sommeliers, die so meinungsfest sind wie Sebastian. Er war erstaunlich ruhig, er war erstaunlich gesetzt. Aber vielleicht ist es auch seinem Alter geschuldet. Aber ich mag trotzdem seine unglaubliche Erfahrung, seine Sichtweise auf die Dinge, seine komplett unverkrampfte Art, mit dem Thema Wein umzugehen. Er ist einer der Charaktermenschen unserer deutschen Weinszene. Und es war großartig, ihm zu lauschen. Vielen lieben Dank für deine Zeit, lieber Sebastian. Und ein großes Dankeschön natürlich auch euch fürs Zuhören, fürs Begleiten in den sozialen Medien, fürs einfach bei uns sein. Danke für jeden Like, danke für jeden Kommentar, danke für jede Bewertung. Und ja, danke einfach für euch. Und mein großes Dankeschön gilt auch der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consiglio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Wein Collect für die händische und wirtschaftliche Unterstützung. Dank ihrer Partnerschaft ist es uns möglich, dieses Projekt zu realisieren. Vielen lieben Dank dafür. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche, auf den kommenden Freitag und reise zusammen mit euch nach Hamburg zur hochsympathischen Master-Sommeliere Stefanie Hehn.
Mein Name ist Marc Niemeyer. Ich war früher Gast bei Sebastian, wo er mit der Pizzageschichte angefangen hat. Heute bin ich Freund, Sparringspartner, derjenige, der mit ihm viel diskutiert. Wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange. Interessant vielleicht die Geschichte, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich habe über einen anderen Freund damals gesehen, wo das erste Bild gepostet wurde, dass irgendwann diese Pizzageschichte eröffnet werden sollte. Hat mich so interessiert, weil ich das Bild der Pizza so schön fand, bin da hingefahren und bin auf einen gestoßen, der im Liverpool-Shirt hinter der Kasse stand und den Laden geschmissen hat. Ich glaube, wo ich das zweite oder dritte Mal bei ihm dort war, mit ihm ins Gespräch gekommen. Er hatte, glaube ich, auch wieder ein Fußballtrikot an, was er oft anhatte. Und habe mit ihm über die Hellboy diskutiert, besser gesagt über die Schärfe der Hellboy. Seitdem haben wir eigentlich sehr viel diskutiert und immer wieder diskutiert. Was ihn ausmacht oder was ihn vielleicht besonders macht, er ist in der Lage, dir einen Wein wie ein Fußballspiel zu erklären, sodass es jeder, der auch keine Ahnung von Wein hat, verstehen kann. Das ist eine Gabe. Er hat einen Dickkopf, ja, er nimmt aber auch Sachen an, wenn man es ihm vernünftig erklärt. Ich habe mit ihm schon viele Sachen erlebt. Ich habe sogar geschafft, mit ihm einmal bei McDonald's zu essen. Nach dem Dortmund-Liverpool-Spiel in Liverpool, weil es das einzige war, was noch offen hatte und wir beide wirklich Hunger hatten. Ich glaube, sonst hätte ich es nie geschafft, dass er mit mir dahin geht, was ich aber dann auch verstehen kann. Was Sebastian sonst ausmacht, er ist anders. Anders aber im positiv gemeinten Sinne. Ich glaube, entweder mag man ihn oder man hasst ihn. Das ist wie bei verrückten Autos oder auch bei verrückten Wein. Passt ja dann wieder. Er ist auf dem Boden geblieben. Er ist normal. Ist sich nie zu schade, selber anzupacken. Hat, was ich gelernt habe im Weinbereich, ein unglaubliches Wissen. Auch über Sachen, die man gar nicht kennt. Man darf natürlich auch mit ihm manchmal keine Diskussion führen, wenn er was hat, was er gar nicht mag, weil dann mag er es gar nicht. Da hat man auch keine Chance, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Manchmal mache ich es, weil ich bin nicht der Weinkenner, dass wenn ich irgendwo essen bin mit Freunden, mit Geschäftspartnern, wie auch immer, und ich nicht weiß, was ich jetzt für einen Wein aussuchen kann, weil ich nichts kenne, was auf der Karte ist, schicke ich ihm ein Foto. Dann kommt manchmal zurück eine Empfehlung, nimm dem, weil er auch ungefähr weiß, was ich gerne trinke. Manchmal kommt aber auch einfach zurück, trink ein Bier. Dann habe ich das auch verstanden. Da ist er dann sehr pragmatisch. Ich habe schon einiges mit ihm erlebt, also nicht nur das Thema Fußball oder Sportveranstaltungen, wo man, ich sag mal, alles, was nicht mit den Eisbären Berlin zu tun hat und mit Bayern München, kann man vernünftig mit ihm über Fußball diskutieren und reden. Bei den beiden Vereinen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Das lässt man dann vielleicht besser. Ich war unter anderem mit ihm in Kolumbien. war eine bemerkenswerte Reise, vor allem mit Sebastian zusammen, weil wir Kulinarik anders erlebt haben und wer, so wie er das meistens macht, guckt, wo kann man gut essen. Wir waren angeblich in einem der besten Restaurants in Südamerika und es war, glaube ich, das schlechteste Essen. Da wäre am liebsten, glaube ich, hinterher auch wieder zu McDonald's gegangen. Das ist was, was uns dann aber auch verbunden hat, diese Nähe, Sachen zu erleben, die man sonst mit anderen Menschen vielleicht auch gar nicht so in dieser Form erleben kann, weil wir uns dort angeguckt haben, wie unter anderem Kaffee angebaut wird und waren wirklich am Arsch der Welt. Auch sowas kann man mit ihm super machen, sich immer auf ihn verlassen. Also wie gesagt, Sebastian ist verrückt. Manche sagen ja, er wäre das Enfant terrible des deutschen Weins. Weiß ich nicht, dafür ist er vielleicht zu normal in manchen anderen Geschichten. Ich weiß, dass er ein Herzensmensch ist, ein Genussmensch ist. Er liebt den Genuss, er diskutiert darüber. Es ist schwierig, ihn manchmal von was anderem zu überzeugen, aber letztendlich kann man es manchmal doch schaffen. Ich glaube, jeder, der ihn zum Freund hat, kann drüber froh sein. Ich bin es zumindest. Und ich hoffe, dass das noch viele Jahre so bleibt.